Sebastian, ich weiß, schwierige Frage, aber was ist das, was ist dein liebstes Computerspiel aller Zeiten?
Ich hätte dich gefragt, Andi, wir haben schon lange nicht mehr miteinander gesprochen über Computerspiele. Was spielst du eigentlich gerade im Moment?
Ich spiele gerade gar nichts tatsächlich. Ich weiß gar nicht warum. Ist gerade irgendwie nicht eine andere Phase in meinem Leben. Ich spiele gerade nicht.
Ach was? Nee, nicht hier Red Dead Redemption oder was hast du? Grand Theft Auto oder?
Ja, da gibt's auch gerade nichts Neues.
Okay, ich verstehe.
Grand Theft Auto kommt ja nur alle 10 Jahre eins raus.
Okay, das beste Spiel aller Zeiten meinst du, ja?
Ja.
Boah, das ist schwer.
Also wenn ich kenne dich ja so ein bisschen,
ja.
Und ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Nintendo-Spiel.
Ja.
Und ich würde tippen, dass es bei dir ein Zelda-Teil ist.
Ja.
Vielleicht Ocarina of Time?
Ja.
Was würdest du sagen?
Ich finde, Ocarina of Time ist auf jeden Fall weit vorne. Ich habe jetzt einen Comic von Ocarina of Time gekauft. Es gibt Comics, also es wurden Mangas quasi aufgelegt. Das war mir auch gar nicht bewusst. Und die wurden so, ich glaube vor 2 Jahren gab es das Jubiläum 35 Jahre Zelda, ich weiß es nicht. Also irgendwie lange Zelda.
Mhm.
Kurz zurückrechnen. Noch länger sein eigentlich, oder? Es war da irgendwann in den 80ern. Wie dem auch sei. Lange Zelda, es gab lange Zelda.
Ja.
Und da gab es dann halt so einen schönen Schuber mit einer Sonderedition dieser Comics über die Stories der Zelda-Spiele sind dann quasi vermangert worden. Mhm. Und ich wollte mir jetzt nicht so einen Schuber kaufen, weil ich nicht wusste, ob das jetzt überhaupt cool ist, aber ich habe mir jetzt quasi einen so eine Ausgabe gekauft und das ist sehr schön. Das ist total, total schön. Und das ist Ocarina of Time.
Sehr schön.
Also Ocarina of Time ist schon weit vorne, ja.
2021 hatte Zelda 35 Jahre. Vielleicht war das
genau, Jahr. Das war's. Ja, ja.
Mhm. Mhm. Ja.
Aber ich spiele auch gerade Link's Awakening.
Ja.
Das ist dieses alte vom Game Boy.
Mhm.
Damals noch in Monochrom gibt es das auch in der Switch in einer sehr schönen, grafisch schön aufgelegten Neuversion, wie ich finde. Das hat schon auch, also das fanden wir damals irgendwie ein bisschen komisch.
Ja.
Weil es so ein bisschen so eine andere Story hat und es ist irgendwie nicht Prinzessin Zelda und so weiter. Man muss irgendwie so einen Windfisch wecken. Also ist so alles ein bisschen strange, ne?
Einen Windfisch.
Wer kennt ihn nicht?
Ich. Aber es tut nichts zur Sache. Ja. Erzähl weiter.
Also den finde ich schon auch, aber das ist so aus Retro, den finde ich schon auch ziemlich, ziemlich weit vorne. Ich finde schon auch den allerersten Teil finde ich schon auch, der habe ich einfach so oft gespielt, den finde ich schon auch krass. Aber ja, wahrscheinlich, also wenn du mich jetzt drauf festhältst, du hast recht, es ist eine wahnsinnig lange Antwort. Wenn du mich drauf festlagen würdest, wäre es wahrscheinlich auch Ocarina of Time.
Ja, guck mal, habe ich doch richtig eingeschätzt.
Nicht schlecht. Ja, ziemlich nicht schlecht, absolut, ja.
War auch tatsächlich übrigens der einzige Zelda-Teil, den ich je gespielt habe.
Und wie fandst du ihn?
Gut. Hat mir gut gefallen, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich gerade so eine WoW-Phase hinter mir.
Ah.
Und dann sind solche Spiele natürlich so ein bisschen doof, weil du irgendwie, weil da so ein Aspekt fehlt, nämlich diese Interaktion mit
anderen.
Ja, mit anderen Menschen,
ja.
So, die du halt in so einer MMORPG Welt dann doch irgendwie hast. Deswegen, ja, zu diesem Zeitpunkt kam es vielleicht für mich nicht ganz gut, weil mir irgendwie die ganze Zeit immer dieser eine Teil gefehlt hat. So.
Ja, kann ich verstehen, ja. Ja, ich merke das ja ganz gerne, wenn man so mit sich selber und dem Spiel unterwegs ist. Aber ich war auch noch nie so tief drin in Multiplayer-Games, weil ich einfach zu schlecht bin dafür. Und dann immer gleich irgendwie, weiß ich
nicht. Ja, das geht auch nur, wenn du wirklich sehr, sehr viel Zeit dafür hast. Also quasi wie ich am Anfang meines Studiums.
Ich habe ja tatsächlich, ne, als mein ganzer Freundeskreis damals irgendwie in WoW versunken ist, habe ich beschlossen, dass ich das nicht tue. Also es war nicht mein ganzer Freundeskreis, aber es gab so ein paar Leute, die waren irgendwie einfach weg. Und
ja, ich war auch weg. Also ja. für ein Jahr war ich bestimmt auch komplett weg. Ja, genau.
Und ich habe es einfach nie gespielt. Ich habe einfach beschlossen, ich werde es nicht spielen. Ich habe es nie getan.
Ja. Das ist aber halt schon ziemlich gut. Es ist ja auch spannend, dass es quasi bis heute hält. Das ist ja jetzt wirklich über 20 Jahre alt.
Ja, das ist schon krass.
wird es halt immer noch gespielt. Das ist schon crazy. Ja.
Das ist ein bisschen so wie die, ne, so ein alter Server, der noch irgendwo in der Ecke steht und da laufen immer noch Leute drin rum, vielleicht auch in 50 Jahren und ja.
Maybe.
Ja.
So ein bisschen ich würde nicht sagen, dass das mein liebstes Computerspiel aller Zeiten ist.
Wie hast du eine Antwort darauf?
Ja, nicht so richtig, aber ich glaube, also wenn du mich festnageln wolltest, dann wäre es irgendwas aus der Baldur's Gate-Reihe. Und zwar, also 1 und 2 sind schon großartig, aber 3 ist auch richtig, richtig gut. Also das ist, ich habe es ja noch nicht mal zu Ende gespielt, leider 3, aber die ersten beiden Kapitel habe ich gespielt. Und dieses Spiel macht so unfassbar viel richtig, dass ich gar nicht weiß, was ich falsch mache, habe ich gesagt. Also sage ja auch viele, dass das vielleicht das beste Computerspiel aller Zeiten ist. Ich wäre da vielleicht auch in diese Richtung unterwegs.
Also können wir festhalten, wenn wir irgendwann mal trapped wären in unseren Games-Welten, es hätte sehr viel mit Abenteuer, Rätsel lösen, Schwertern schwingen und so einem Kram zu tun.
Ich glaube schon, genau. So, dann gucken wir doch mal, was unsere Prodigies so für Lieblingsspiele haben.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen. Willkommen zum Retrocast. Wir sprechen über unsere Lieblings-Videospiele aus den 80ern, 90ern und den besten von heute. Nein, ist natürlich Quatsch. Das ist das Discovery Panel hier. Wirklich. Wir sind hier. Und wir sprechen über die Folge 17 von Star Trek Prodigy. Und diese Folge heißt Ghost in the Machine.
Mhm.
Der Geist in der Maschine?
Ja, richtig. Exakt.
Der Geist in der Maschine. Eure beiden Geister für diese Podcast-Folge sind auf dem Panel heute.
Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag. Buhu.
Sebastian, bist du denn ein Geist in der Maschine? Ist eine philosophische Frage.
Ich wollte gerade sagen, wollen wir jetzt die Matrix-Sache aufmachen oder wo willst du hin?
Ja, das ist ganz spannend. Also erstmal ist das hier, wir besprechen die 870. Folge Star Trek und die 17. Folge Prodigy. Und weil ich jetzt gleich sofort irgendwie in die Analyse des Titels einsteige, möchte ich noch kurz sagen, hey, wir produzieren weiter vor. Das heißt, ihr hattet keine Chance, Feedback zu geben. Das heißt, wir überspringen das Feedback. Anyway, Ghost in the Machine ist tatsächlich ein philosophischer Begriff.
Ach, wirklich?
Also genauer gesagt aus der Philosophy of Mind, und das ist ein Kritikbegriff. Das hat nämlich der Oxford-Philosoph Gilbert Ryle gesagt, als er Descartes gelesen hat. So.
Ach was.
Gilbert Ryle ist so im 20. Jahrhundert irgendwann gestorben, ich glaube irgendwann in den 70ern oder sowas, also Oxford-Philosoph. Und der hat so eine alte Vorstellung von Descartes kritisiert, die Descartes quasi so at the edge of the Neuzeit quasi in die Welt gesetzt hat, nämlich, dass der Mensch eben dualistisch ist, dass der Mensch ein Wesen ist, das aus einem Geist und einem Körper besteht und beides zwei getrennte Dinge sind. Mhm. So, also der Körper ist eine physische Maschine und der Geist ist eine immaterielle Seele, die diese Maschine steuert. Und Gilbert Ryle hat gesagt, ja, diese Idee ist so absurd. wäre quasi der Ghost in the Machine.
Mhm.
Weil das eben so klang, als ob der Geist wie so ein Gespenst innerhalb einer Maschine agiere, ohne dass klar wäre, wie das genau funktioniert. Das hat auch Descartes ehrlicherweise nicht erklärt, wie das genau funktioniert.
Aber ich meine, so ein bisschen so ist es ja, oder? Also ich meine, wir sind alle in unserem Körper gefangen, würde ich jetzt mal nicht sagen, aber wir haben ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel Zugang zu unserem Körper. Also nein, es ist natürlich nicht vollständig getrennt. Also wir merken, wenn wir irgendwas Gutes für unseren Körper tun, dann tut das auch unserem, oder kann das unserem Geist gut tun oder wie auch immer, ne? Also das hängt schon irgendwie miteinander zusammen, aber wir haben ja auf ganz viele Parameter irgendwie gar keinen Einfluss. Also wenn ich jetzt schon an dieses Schmerzsystem, dieses völlig unzureichende Schmerzsystem denke, wo du irgendein diffuses Drücken in unten rechts in der Magengegend oder weiß der Geier was. Also du hast ja zum Beispiel überhaupt keine ordentlichen Zugriff auf alles, was in dir drin passiert.
Jein, also ich meine, du zeigst ja schon auf, so moderne Biologie oder moderne Humanmedizin und sowas, die zeigen ja auch immer mehr auf, wie stark eigentlich Geist und Körper zusammenhängen. Also keine Ahnung, wie sehr schon zum Beispiel Darmbakterien irgendwas mit unserem Gemüt machen oder sowas.
Ja, klar,
ne?
Und absolut.
Damit auch mit unserem Denken quasi. Ne? Also was Ryle damit sagen wollte, war, diese Trennung ist total künstlich. Ne? Also statt den Geist irgendwie als was Eigenständiges zu betrachten, sollten wir ihn als das Ergebnis von komplexen Prozessen im Körper verstehen. Also quasi als das Programm, das auf der Hardware des Gehirns läuft. Also nicht als irgendwas Magisches, sondern halt als Teil unseres physischen Systems. Und das ist halt von moderner Humanmedizin ist das, glaube ich, relativ deutlich bestätigt, diese These.
Ne? Ja, wahrscheinlich auch nicht nur von Humanmedizin, wahrscheinlich auch, wenn du in Richtung Psychologie schaust oder so.
Ja, genau. Und das ist dann in der Philosophie, steht das in der Tradition des Physikalismus, grob eine Theorie des Monismus, also eben im Gegensatz zu Dualismus, ne? Also Dualismus heißt
Monismus.
Zwei Wesen, ein Körper, und Monismus heißt dann eben zwei Wesen, ein Körper, was für ein Quatsch. Also zwei Wesen in einem Wesen quasi, und Monismus heißt, beschreibt dann eben die Einheitlichkeit dieses Wesens. Wobei Ryle dann, der setzt da noch ein bisschen weiter an, er sagt, es ist ein Verhaltens- und Funktionalismus quasi, also der Geist ist nicht eine separate Entität, sondern quasi das Ergebnis von Verhalten und von physischen Prozessen im Körper. Das ist eine Art philosophischer Behaviorismus. Egal, das ist ein bisschen weit. Also ja. die Idee ist auf jeden Fall spannend, weil das später auch die Diskussion über künstliche Intelligenz und Bewusstsein beeinflusst hat. Also so wie wir es auch in vielen Sci-Fi-Geschichten sehen, zum Beispiel bei Janeway. So. Hm?
I see, ja.
Ja, im Kontext von Prodigy, also jetzt nur mal, um das nochmal aufzumachen in Star Trek, ne? In Star Trek ist das überhaupt nicht so klar, ne? Im Kontext von Prodigy ist der Titel doppeldeutig, ne? Mhm. Janeway ist zwar Hologramm, also Maschine, aber sie hat Persönlichkeiten, Gefühle entwickelt, was die Frage dann aufwirft, ist da wirklich ein Geist in dieser Maschine, ne? Also das ist dann so diese Doppeldeutigkeit. Aber spannenderweise macht Star Trek ja ständig eher dualistische Gedanken auf. Also ich erinnere mal daran, dass Picards Geist auf einen neuen Körper übertragen wird und dann funktioniert der genauso.
Ja, ne? Stimmt.
Also das ist ja ein eher dualistischer Gedanke, dass man einen Geist auf etwas übertragen kann oder, keine Ahnung, das Katra mit bei den Vulkaniern oder sowas, ne?
Ja.
Ja.
Ja, aber es ist natürlich immer so die Frage ist halt, ne, was ist denn am Ende das Ergebnis? Also ist das Ergebnis, also wird quasi durch deine Körpereigenschaften, wie, weiß ich nicht, ne, wie durchs Mikrobiom oder was auch immer, wird da irgendwas in deinem Hirn geformt? Also ist das irgendwas, was sich dann in deinem Hirn manifestiert, was dann quasi abbildbar ist? Also kann man quasi, wenn man das Gehirn kopiert, hat man quasi alle Informationen, hinreichenden Informationen da? Oder ist es so ein bisschen so, wie wenn man Stecker ziehen würde? Also wenn man quasi das Mikrobiom aussteckt aus dem Gehirn, dann fehlt einfach ein Teil und dann funktioniert irgendwas nicht mehr so, wie es vorher funktioniert hat. Das wäre ja am Ende die Frage, ne?
Ja, genau. Also vor allen Dingen, wenn man eben den Geist so stark am Gehirn festmacht, und dann hast du auch irgendwann total spannende Gedankenexperimente, die wir irgendwann experimentell auch nachweisen können. Also mal angenommen, was wäre denn, wenn wir eine Gehirntransplantation machen?
Ja, naja.
Ist dann der Mensch, dem das neue Gehirn eingesetzt wird, noch derselbe, dem das alte Gehirn weggenommen worden ist? Oder ist das dann der Mensch, dessen Gehirn das war? Oder haben wir damit ein neues Wesen erschaffen?
Ja.
Weil die Biome, wie du sagst, und, keine Ahnung, alle möglichen Bakterien oder was auch immer, die auf diesem Körper abgestimmt waren, spielen dann mit diesem Gehirn ein ganz neues Spiel. Und dann haben wir irgendwie, keine Ahnung, Tuvix. Also wir sind ein drittes Wesen oder sowas. Ne?
Und dann ist halt ja auch die Frage, ob es dann noch überhaupt Sinn, also ob es im ethischen, medizinischen Sinne Sinn ergeben würde, eine Gehirntransplantation durchzuführen, weil man ja dann irgendwie nichts rettet. Also wenn man neues Leben...
Ja, weiß ich nicht.
Ja.
Weiß ich nicht. Der eine stirbt einen Gehirntod irgendwie, weil der Körper das Gehirn nicht mehr verarbeiten kann. Der andere hat einen kaputten Körper, aber das Gehirn würde noch funktionieren. Und beide würden sterben, aber man kann vielleicht eines dieser Leben retten.
Oder beide
oder damit ein drittes Leben schaffen. Also ich finde, das ist auch eine medizinethische Frage, die super spannend ist.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen wird es wahrscheinlich noch irgendwie Jahrhunderte dauern, bis es erlaubt wäre, überhaupt auszuprobieren.
Ja, weiß ich nicht. Also wir machen da so große Fortschritte. Wie ist das mit Gehirntransplantation?
Weiß ich nicht. Also
Gehirntransplantation. Das ist mehr als nur Science Fiction, schreibt Ingenieur.de.
Vor allem also. Ingenieur.de. Ja, dann brauchst du einen 15er Schlüssel und dann gehst du mit einer Flex ran und
Also hier steht auch irgendwas von einer Komödie namens Poor Things, in dem das versucht worden ist.
Ja.
Mit Emma Stone oder was. Keine Ahnung, aber
Ich muss an Frankenstein denken, aber
hier, ja. Fazit. Science Fiction oder nahe Zukunft?
Mhm.
Das ist erstens anatomisch nicht korrekt und zweitens gibt es zwischen Schädel und Gehirn noch die Hirnhäute, die nicht so leicht durchtrennen lassen, aber die Wissenschaft entwickelt sich ständig weiter mit den Fortschritten der Technik und Forschung könnte in Zukunft in den Bereich des Möglichen rücken, was heute noch nach Science Fiction klingt.
Aber man müsste ja quasi auch am Stammhirn, da hängt da ganz viel Gezumpel dran. Man müsste ja dann auch Wege finden, wie man das alles wieder miteinander verbindet, ne? Also die Rückenmark und all diese ganze Kram.
Und deswegen ingenieur.de.
Okay, ich verstehe, ja. Hm.
Der Artikel ist vom April, also, ne?
Ja.
Wer weiß, wenn das die Ingenieurskunst, beschrieben von Dominik Hochwart, vielleicht kommt das dann irgendwann.
Ja, die Industriesparte schwächelt doch gerade in Deutschland. Gab es doch jetzt, nach VW gab es jetzt noch so eine Umfrage oder eine Studie, die zu dem Schluss kommt, dass irgendwie 20% unserer Industrie auf einem ähnlichen Kurs ist gerade. Vielleicht wäre das ja die Rettung.
Ich bin aber nicht sicher, ob die Leute, die UIs für VW programmieren, ob die jetzt vielleicht eher in die Sparte gehen sollten. Da bin ich mir wirklich ganz, ganz unsicher. Tatsächlich.
Ich habe gehört, die sind besser geworden.
Ja, besser. Aber besser ist noch nicht gut. Ich glaube, das, egal.
Egal, so. Lassen wir das, genau.
Es ist ja auch nicht der Gesamtkonzern, sondern es ist nur die Marke Volkswagen. Das muss man immer mal wieder sagen.
Mhm. Ja, du hast völlig recht. Es gibt ja durchaus andere Marken, die gut laufen. Ja. Skoda.
Cupra.
Ja, Cupra läuft auch ganz gut, ne? Tatsächlich. Ja,
guck mal.
Wo sie jetzt verleugnen, dass es Seat ist.
Ja, genau. Ja. Sie haben Seat einfach sterben lassen.
Still und heimlich. Für die Untermarke. Es ist unfassbar, genau. Ja. Das ist so ein bisschen so, als würde Volkswagen sich jetzt Passat nennen oder Golf.
Ja, oder als es würde das Discovery Panel, keine Ahnung, uns, wir würden Adventskalender, der Podcast oder sowas.
Ja, also es ist wirklich absurd.
Ich glaube auch, wenn wir uns Adventskalender der Podcast nennen würden, im Advent würden uns mehr Leute hören.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir würden es vielleicht sogar noch die Top 20 schaffen.
Wer weiß.
Ja, nur einfach wegen der Leute, die kurz reinklicken und denken, guck mal, überhaupt doch gar nicht. Doch nicht.
Ja, also von Cupra lernen heißt gewinnen lernen.
Auf jeden Fall.
So, dann haben wir doch das abgehandelt, Ghost in the Machine. Müssen wir vielleicht immer mal wieder dran denken, wenn mal wieder Körper und Geist irgendwo getrennt werden und wir denken, Moment mal, das ist keine gute Idee.
Ja, da sind wir wieder bei dieser Serie, die ich glaube letzte Folge schon mal angesprochen habe, deren Name mir aber nicht eingefallen ist, mit diesen Körpern, die sich dann die reichen Leute leisten konnten. Da wurden ja auch das Wesen der Menschen quasi auf so einer Disk gespeichert und die konntest du dann hinten in so einen Körper reinschieben und dann warst du halt der Nächste.
Du hast öfter schon von dieser Serie, war das nicht eine Serie mit Daniel Brühl?
Nee.
Ich dachte, du hättest da mal von der erzählt. Gut, aber das ist jetzt auch ganz, ganz unspannend, wenn wir versuchen, das irgendwie zu ergoogeln, was das denn vielleicht für eine Serie war, richtig?
Ich weiß nicht, ja. Das Schöne wäre ja, wenn es mir einfallen würde. Einfach einfallen würde, ja. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren.
Soll ich dir indes, damit wir mal langsam in Richtung dieser Folge streifen können, etwas über das Team hinter der Folge erzählen?
Ja, gibt es diesmal mehr zu sagen, oder wie?
Minimal. aber eigentlich nicht. Also der Autor dieser Folge ist Chad Quant. Der hat neben den Folgen, die alle zusammen gemacht haben, auch noch die erste Folge im Weltall gemacht, nämlich die dritte Folge Starstruck. So.
Mhm.
Kommt aus dem Trollhunters-Team und früher von YouTube. The Warp Zone und The Holodeck. Hatte beides überhaupt nichts mit Star Trek zu tun. aber da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen. Und Chad Quant ist als Quantum Theory auf Social Media unterwegs. Also könnt ihr mal gucken. und Regie macht Andrew L. Schmidt. Das ist dieser super erfahrene Animator, den die AG Mans aus dem Trollhunters-Team mitgebracht haben.
Der, bei dem man Kurse buchen kann.
Nee, das war der von letzter Woche. Sung Shin, glaube ich, war es.
Andrew Schmidt ist
der Typ, der quasi auch schon für Disney-Meisterwerke und für Toy Story, whatever, so, ne, also für alles Mögliche gemacht. Der hat schon die Folge All the World's a Stage gemacht.
Ja. Altered Carbon, das Unsterblichkeitsprogramm.
Ah, ja. Altered Carbon, okay. Wer hat damit gespielt?
Oh Gott, da muss ich mal reingucken.
Joel Kinnaman, okay, den kenne ich doch von For All Mankind. Da ist er doch der Hauptdarsteller.
Ja, richtig, genau.
Ah ja, okay. Anthony Mackie, okay. Den kenne ich aus dem Marvel Cinematic Universe. Okay, cool. So, gehen wir in die Folge.
Habe ich da eigentlich alles von gesehen?
Das weiß ich nicht.
Da gibt's noch. Da steht tatsächlich bei Altered Carbon, steht tatsächlich unten bei Netflix ähnliche Serien, steht Star Trek Prodigy.
Na, guck mal.
Das ist ja witzig. Okay. Interesting.
Andere suchten auch nach Robocop. gehen wir hinein in diese Folge.
Ja, lass uns das tun. Ich habe offensichtlich auch alle 2 Staffeln schon gesehen. Aber es gibt noch irgendeine Animationsvorlage, Fortsetzung. Ich weiß es nicht. Das gucke ich mir bei Gelegenheit an. Resleeved heißt es passenderweise. Egal. Lass uns in die Folge gehen, das wird spannend. Wow.
Die Folge startet mit einem ordentlichen Paukenschlag. Die Crew der Protostar ist nämlich mitten im Kampf mit der Dauntless und den Romulanern. Wieder mal. Hm. Das ist nämlich Versuch Nummer 86 im Holodeck.
Ja. Also. Hast du es gekauft?
Nein, habe ich nicht. Keine Sekunde.
Ich auch nicht.
Zweifel, dass das, das Holodeck ist.
Absolut.
Also 86. Versuch, um aus der neutralen Zone zu entkommen und nicht versehentlich die halbe Föderation mit dem Living Construct Virus auszulöschen.
Mhm.
Klingt auch alles nach einer nicht so einfachen Mission.
Ja.
Quasi der Kobayashi Maru der Prodigies, könnte man sagen.
Ja.
Und es hagelt dann auch relativ schnell Laser. Die Dauntless sitzt ihnen im Nacken und die Romulaner sind auch nicht gerade freundlich. Also die Crew versucht es noch mit Morsezeichen, aber mal ehrlich, wann hat das letzte Mal jemand versucht und wann hat das letzte Mal funktioniert? So.
Es gibt garantiert eine TNG-Folge, wo irgendwer sagt, Moment mal, das sind doch Morsezeichen, Data.
Ja, es gibt ja Morsecode in Track schon öfter. Ne? Die Botany Bay wurde in Space Seed das Rufsignal von der Botany Bay wurde in Space Seed in Morse gesendet, also bei TOS.
Mhm.
Scotty tippt in Morse zurücktreten ein, bevor er in Star Trek 5 die Mauer des Gefängnisses zerstört. Ne? Mhm. Also um die Dings dazu
befreien. Ah, ja, richtig. Stimmt. Ne? Ja.
Mhm. Dann in die 37er bei der Voyager, da werden sie auf so ein SOS in Morse von einem Planeten Delta-Quadranten aufmerksam und finden dann Emilia Earhart. Ich glaube, so ungefähr war es. Und in Voyager Drive kann Harry Tom Paris mit Morse auf Sabotage an Bord des Delta Flyers aufmerksam machen. Also es gibt so ein paar Gelegenheiten, an denen mal Morse-Code benutzt worden ist. Ist aber irgendwie auch immer ein bisschen so albern, dass es dann immer irgendwen gibt, der sagt, Moment mal, ich kann doch dieses alte Ding von der Erde, dieses Mausen. Genau.
Es sind verschiedene lange Signale. Das ist doch. Das, also, ja. Egal.
Ich frage mich immer, ob es nicht irgendwelche anderen binären Sprachsysteme gibt, mit denen man da kommunizieren könnte als Morse. Aber gut. Wahrscheinlich
stimmt
besser als das andere. Ja.
Ja.
Ach, auch nicht. Naja, die Crew hofft, dass die Dauntless das versteht. Sie versteht es nicht. Und tatsächlich denkt Janeway wohl irgendwie, die Kids hätten diese Phaser wieder gezündet und dann, naja. Sie merken auf jeden Fall, das geht schief.
Ja.
Und Zero hat noch so ein bisschen Hoffnung und sagt so, ja, Runde 87 wird es bestimmt. Und der so, ja, genau. Wie oft wollen wir eigentlich noch hoch verlieren, bevor wir kapieren, dass das keine gute Idee ist? Langsam dämmert es auf jeden Fall der Crew, egal wie viele Tricks sie auf Lager haben, die Föderation zu erreichen, scheint unmöglich. Ihre Traumvorstellung zur Sternflotte zu stoßen wird zerschmettert in 1000 kleine Stücke. Gwyn schlägt dann auch wirklich vor, vielleicht nochmal die Ziele neu zu kalibrieren. Also vielleicht sollten wir was anderes überlegen, Leute. Ne?
Ja, ich meine, ja, klar, also wenn man das eine Ziel nicht erreichen kann, dann sollte man über die Ziele nachdenken. Absolut, das finde ich einen schlüssigen Schluss. Schlüssigen Schluss.
Ja. Janeway versucht aber hier schon nochmal zu motivieren. Und sagt so, ja, jetzt geht er erstmal pennen, ihr seid doch schon lange auf und sowas, ne, dann gucken wir mal. Ja.
Ja, ist ja vielleicht auch kein total schlechter Ratschlag.
Nein. Aber ich finde Jenkins Ratschlag auch sehr, sehr logisch. Eiscreme.
Absolut. Also ich habe kurz drüber nachgedacht, ob es wirklich Eiscreme ist. Sie sagen es ja nicht direkt. Also es wird über Sahne gesprochen. Ne? Irgendwann hinten raus sagen sie dann, dass es Eiscreme gewesen ist, weil es bleibt so schön in Bällen in dieser Schüssel liegen, dass ich kurz überlegt habe, was es sonst noch so sein könnte.
Es könnte auch so, also es gibt ja jetzt immer mehr, dass man so Keksteig, ne? Einfach isst. Ne? So. Aber also ich habe schon gedacht, so ein riesen Bottich voll Eiscreme, das ist schon krass, so ja. Für die Energiebilanz. Ne? Aber so ein großer Bottich voll, voll Keksteig,
ja.
Weiß ich nicht.
Also. Nee, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das würde ich auch richtig runterziehen. Mal abgesehen davon, dass ich da immer Angst vor irgendwie, weiß ich nicht, Salmonellenvergiftungen oder sonst irgendwas habe.
Hast du? Oh ja, gut, aber das ja. Würde bei Eiscreme nicht anders. Da ist ja auch meistens Ei drin.
Ja, das stimmt natürlich.
Aber schon im Namen.
Ei.
Ja,
manchmal wäre es nicht schlecht, wenn Geist und Körper getrennt wären.
Ja, es gibt eine große Portion mit extra viel Traurigkeit obendrauf.
Ja. Das ist so ein bisschen Green hier das Letzter Cookie Game, wo wir auch
genau.
Wo wir genau, letztlich drüber gesprochen Brownie. Haben. Ja, Brownie. Ich habe schon wieder falsch gesagt. Ja.
Mitleids Brownie von Notting Hill.
Ja.
Und Gwyn drückt sich noch die Sprühsahne direkt in den Mund. Hast du auch schon mal gemacht?
Nee. Sebastian? Also bestimmt, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Also ich bin mir nicht so ganz. Also ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe in meinem Erwachsenenleben niemals würde ich nicht sagen. Vielleicht aus irgendwelchen kruden Gründen, die ich heute nicht mehr nachvollziehen kann, oder vielleicht irgendwie für eine Party oder für was auch immer. Also ich könnte mir zumindest nicht erinnern, jemals Sprühsahne gekauft zu haben. Wahrscheinlich habe ich es irgendwann mal probiert.
Ich habe schon mal Sprühsahne gekauft.
Ja.
Und früher habe ich tatsächlich auch mich schon mal dabei
erwischt,
dass ich Sprühsahne direkt in den Mund gesprüht habe.
Ich habe mich dabei erwischt. Ja.
Ja, das ist auch, also es ist auch lecker.
Es ist auch.
Aber schon schräg.
Ja.
So, schon schräg. Ja.
Okay. Das war erstmal so still.
Ja. Ja, aber wenn selbst Gwyn das macht, kannst du zu Hause auch nichts dagegen sagen, finde ich.
Nee, absolut. Gwyn ist auf jeden Fall auch mal ein Role Model, was Sprühsahne angeht.
So nämlich. Jenkem erwähnt hier auch nochmal Dr. Noam. Da sitzt immer noch tief bei ihm. Sollten wir ja. Mal im Hinterkopf haben, wenn es jetzt gleich irgendwann mal weitergeht.
So. Ja, ja. Also klein ist halt schon auch irgendwie eine Beleidigung.
Ja, genau. Nach der Ice Cream Session geht die Crew erstmal ins Bett. Aber natürlich läuft nichts so glatt, wie man es sich wünschen würde. Beziehungsweise, man muss ja auch sagen, Dahl geht ins Bett.
Ja.
Gwyn macht noch Klimmzüge mit ihrem Erbstück als Stange.
Finde ich ziemlich cool, dass das geht. Aber warum soll es auch nicht gehen? Ne? Aber ja, warum nicht?
Das Ding kann wirklich alles. Ne?
Ja, also, mega praktisch.
Ja, sehr, sehr gut. Plötzlich tauchen dann ganz seltsame Dinge auf. Dahl hört Musik.
Mhm.
Gwyn sagt, sie sieht einen feral menschlich aussehenden Typ.
Whatever.
Bist du nicht über diesen Begriff gestolpert?
Doch, sie benutzt ihn ja zweimal und ich habe ihn zweimal nicht verstanden.
Ja, also erstmal glaube ich, dass es ein Produktionsfehler ist.
Okay.
Weil das, was man da im Hintergrund sieht, ist ganz klar ein Pirat aus Dahls Programm.
Ja.
Also man sieht es ja nur ganz, ganz kurz.
Ja.
Wenn man das anhält, dann sieht man, das ist ein Pirat. Und uns irgendwie auch nicht im Dr. Gnome-Style. Das heißt, auch da ist irgendwie, glaube ich, also ich glaube, sie haben die Episode nochmal irgendwann umgeschrieben.
ja.
Es war aber definitiv kein Feralmensch, also vom Aussehen her. Feralmenschen, da würde man auf Deutsch zu sagen, verwilderte Menschen. Das klingt so ein bisschen wie Tarzan oder sowas. Aber
ach so, okay.
Es ist mehr als, ich wurde von Wölfen großgezogen oder Affen.
Das war Mogel. War Tarzan.
Richtig. Es geht um die Frage, was passiert, wenn ein Mensch ohne menschlichen Kontakt aufwächst? Also was bleibt da noch von unserer Zivilisation?
Ja. Also Kaspar Hauser quasi.
Ja, Kaspar Hauser ist ja immer noch so ein bisschen schräg.
Auch ohne Liebe.
Wenn man genau weiß,
ja.
Wo er herkommt quasi.
Ja.
Der Begriff Feral kommt aus dem Lateinischen. Fera heißt so viel wie wildes Tier. So. wurde dann auch erstmal für Tiere verwendet, die aus der Zivilisation zurück in die Wildnis gegangen sind. Wie Katzen, die sich denken, Sofaecke, nee, ich packe jetzt wieder Mäuse im Wald. So.
Das also denken sich so. Keine Katze, die jemals auf einer Sofaecke gelegen hat.
Ja, maybe. Aber manche Katzen laufen ja wirklich weg von zu Hause.
Ja, die sind dumm.
Sowieso. Katzengehirne sind so groß wie 3 Zentimeter sind die groß. Also muss man immer wieder dran denken.
Es kommt nicht immer auf die Größe an.
Siehe Pferde. Und dann hat man das Ganze auf Menschen übertragen. Die Idee von Feral Humans hat eine relativ lange Geschichte. Der erste richtig krasse Fall, der damals für Aufsehen gesorgt hat, war der Junge von Aveyron. Das war Ende des 18. Jahrhunderts in Frankreich. Dieser Junge, der wurde später Victor genannt, also Victor de Aveyron. Der wurde allein im Wald gefunden und schien komplett ohne Sprache oder soziale Fähigkeiten zu sein. Also war wie ein Mensch, der irgendwie durch die Lücke der Zivilisation gefallen ist.
Okay. Das klingt krass.
Ja, und das hat die Leute natürlich total beschäftigt, vor allem die PhilosophInnen. Die große Frage war halt, was bleibt für Menschen übrig, wenn er ohne Gesellschaft aufwächst?
Ja.
Und das war quasi wie, als wenn man die Theorie eines Naturzustandes irgendwie tatsächlich mal durchspielen könnte.
Ja.
Weil Naturzustand ist so ein Gedankenexperiment von Philosophen, ne, die überlegen, wie ist der Mensch, wenn er nicht in der Gesellschaft ist. Ne? Das ist schwierig. Das kann nur ein Gedankenexperiment sein, weil man kann es nicht testen und es war jetzt auch kein historischer Zustand oder sowas. Ne? Das heißt, es ist einfach nur ein Gedankenexperiment. Aber wenn man einfach Kinder ohne Gesellschaft aufwachsen lässt, dann kann man ja quasi testen, wie der Mensch dann ist.
Aber da sind wir doch bei Kaspar Hauser.
Weiß ich nicht. Kaspar Hauser ist ja so, da weiß ich zu wenig drüber. Da gab es auch irgendwie so Verschwörungstheorien drumherum, ob das irgendwie ein Zarensohn war oder sowas. Ne? Deswegen.
Ja. Und man weiß auch nicht genau wirklich, wie wenig Kontakt er am Ende hatte. Ne?
Genau. Und bei Victor war es ein bisschen anders. Mhm. Victor hat aber auch nicht in die Theorie, also zum Beispiel Rousseau war einer dieser Typen, die den Naturzustand formuliert haben. Ne? Rousseau spricht immer gerne vom edlen Wilden, also ein Mensch, der im Naturzustand total unschuldig, frei und ziemlich cool ist. Und dann kommt aber leider irgendwann die Gesellschaft und irgendwer kommt und zollt irgendwas ein und dann glauben ihm Menschen, sagt Rousseau, und das ist der Beginn der Unfreiheit und der bürgerlichen Gesellschaft. Und im Endeffekt muss die bürgerliche Gesellschaft so umgestaltet werden, dass der Mensch wieder frei sein kann wie im Naturzustand. Das ist ganz kurz gefasst die Philosophie, die Staatsphilosophie von Rousseau. Das Problem ist, Victor passte da überhaupt nicht rein. So, der war überhaupt nicht so nobel oder ein Tarzan-Typ, sondern ein Kind, das komplett isoliert war, und das sah man ihn auch an.
Ja.
Und da muss man sich dann fragen, ist der Mensch von Natur aus sozial oder machen uns erst die anderen Menschen, also die Gesellschaft, zu dem, was wir sind, also zu sozialen Wesen? So. Das heißt, mit Victor konntest du dann quasi reale Experimente durchführen, um genau diese Frage zu beantworten.
Und?
Das hat dann ein Arzt gemacht, Jean-Marc Guittard, der hat versucht, ihm alles beizubringen, was ein Mensch so können sollte, also sprechen, soziale Interaktion und sowas, das übliche Paket. Aber das Ganze lief halt nicht. Ne? Victor hat zwar Fortschritte gezeigt, aber blieb in vielen Bereichen total eingeschränkt. Und dementsprechend hat Guittard dann einen Gegenvorschlag gemacht, der, während Rousseau die Natur als das Ideal gesehen hat, kam dann von Guittard die Erkenntnis, dass wir Menschen ohne den Einfluss von Kultur und Erziehung ziemlich lost sind. Also kein edler Wilder, sondern eher verwirrtes, lostes Wesen. Das war so die harte Realität, die man da irgendwie gefunden hat.
Was ja auch irgendwie Sinn macht, weil nur so könnte man ja erklären, dass die Menschheit sich weiterentwickelt hat. Ne? Also ich meine auch nur durch die Tradition von Wissen und Erlerntem und von Sozialen und Fähigkeiten und so weiter. Also wenn wir das nicht immer wieder weitergeben würden, auch in geupdateter Art und Weise, dann würden wir ja auf der Stelle treten, vermutlich.
Aber sag das dann mal der Popkultur, weil du hast eben schon Tarzan und Mowgli erwähnt.
Ne? Ja.
Also da ist die Fantasie weiterhin, wenn Menschen ohne Zivilisation aufwachsen, entwickeln sie übermenschliche Fähigkeiten.
Stimmt.
Ist ja auch eine coole Story.
Ja, auf jeden Fall.
Also Mowgli chillt mit Wölfen und kommt dabei total gut klar. Ne? Aber die Realität sieht halt anders aus. Also es gibt so ein paar moderne Fälle. Es gibt zum Beispiel ein Mädchen in den USA, Jeannie Wiley, die war jahrelang isoliert, wurde misshandelt und richtig heftig und wurde so stark von der Isolation geprägt, dass sie nie richtig Sprache oder soziale Fähigkeiten entwickeln konnte.
Krass, okay.
Ja.
Das heißt, es ist dann irgendwann auch, also wenn du gewisse Synapsen nicht gelegt oder gewisse Bahnen nicht ja. gelegt hast quasi, dann ist das, kannst du die auch nicht wieder herstellen. Das heißt ja immer, dass gerade auch so die ersten ein, zwei Jahre, was so Gehirnentwicklung angeht, bei Kindern super wichtig sind. Und die ganzen Einflüsse, die dann irgendwie auf sie so einprasseln und dass dann halt ganz viel quasi angelegt wird, was dann hinterher mit Inhalt gefüllt wird oder mit was auch immer.
Das sind zumindest gerade die psychologischen Theorien. Das Problem ist halt, du kannst es halt wirklich nicht groß experimentell ausprobieren.
Ja, klar.
Aber also die Theorien in der Psychologie sind schon, dass wir einfach soziale Wesen sind und ohne das Miteinander sind wir halt ziemlich, ja, lost.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber du, also das ist halt die wissenschaftliche Theorie, die so sich am meisten bewährt hat. So ist es halt mit wissenschaftlichen Theorien. Groß stützen kann man die im Prinzip, ja, es ist schwierig, weil also Menschenversuche sind Gott sei Dank verboten.
True. Ja.
Ja. Naja, und das steckt alles im Begriff Feral Human.
Also. Schön. Einmal ganz kurz, ja. Und dann war es auch noch offensichtlich ein Fehler, weil es ist ja niemand da, der auf diese Bezeichnung passt. Genau,
es war kein Feral Human, ja, der da vorbeigelaufen ist.
Aber also schön, dass wir diese Road runtergegangen sind. Völlig sinnlos. Ja, genau.
Ja. Ja, ich frag mich auch wirklich, also, ja, die machen ja immer irgendwie Dialog und danach machen sie Animationen dazu, glaube ich, ne?
Ja.
Ich frage mich echt, warum die das dann noch geändert haben. Aber wahrscheinlich, weil sie darauf hinaus wollten, dass alle Figuren in dem Holodeck-Programm irgendwann Dr. Noam sind.
Ja.
Keine Ahnung.
Und vielleicht konnte man es dann auch erklären mit Gwyns Unwissenheit über die Existenz von Piraten.
Ja, möglich. Genau. und sie sehen Glittersmooch. Also zumindest Jankum sieht das. Das ist offensichtlich ein hologeneriertes Kuschelmonster aus Croctax-Programm Delta Heart Magical Veterinarian. So.
Ja.
Und das gibt Jankum Kussmund und fliegt rum.
Ja, also ein Streichel, ich würde so sagen, ein Streichelklinikum quasi.
Ja, quasi. Ja. Also der sagt auch, Rock, ich urteile ja nicht, aber wie kommt das hier aus dem Holodeck? So.
Und er urteilt doch.
Ja. Ja. Und Rock sagt, ich weiß nicht, aber ich finde es süß.
Ja, so ist das. Ich kann schon verstehen, das ist süß.
Das kann alles nur eins bedeuten.
Ja.
Der erste Gedanke ist nämlich, Holodeck ist kaputt. Aber Zero hat dann eine Mega-Erkenntnis. Freunde, vielleicht sind wir auch nie aus dem Holodeck rausgekommen.
Oh.
Ja.
Haben wir auch schon ein paar Mal erlebt.
Genau, also in Ship in a Bottle vor allen Dingen, ne? Da spielt der holographische Moriarty, Picard, Data und Barclay denselben Streich.
Ja,
ne?
Genau.
Nur, wenn die kommen da raus, indem sie Computer Uno Reverse oder Uno Reverse rufen.
Ja.
Und dann überzeugen sie quasi Moriarty und die Gräfin Regina, dass sie das Holodeck verlassen haben, bevor sie einen Briefbeschwerer für Barclays Bücherregal einsperren oder so. Anyway, das klappt hier nicht, ne? Da funktioniert das auch, ne? Sagt so, Computerprogramm beenden oder Computer, gib mir hier den Arc oder sowas, ne? Das hat alles nicht funktioniert. Und das Notfallhologramm von Janeway kann auch über ein Wandpanel einen Blick auf die Prodigies werfen.
Ja.
Sieht aber erstmal nur das leere Holodeck und nicht die Simulation, die dort ausgeführt wird, und beenden kann sie es auch nicht.
Was ich so ein bisschen strange finde, weil sie sieht ja das leere Holodeck mit den Charakteren drin, ne? Und dann stellt ja ein paar Szenen weiter, ich weiß gar nicht wer, die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass Zero so weit weg ist, obwohl wir doch alle zusammen in einem Raum sind, und irgendwie erklärt es auch, aber irgendwie finde ich strange, dass sie dann die Leute da drin sieht.
Aber dass du auch darüber gestolpert bist, auf jeden Fall.
Ja. Ja, ich glaube, mir ist auch immer noch nicht so hundertprozentig klar, und vielleicht liegt es auch in der Natur der Sache, wie dieses Holodeck funktioniert.
Ist es mir jetzt auch nicht mehr, oder wir haben hier einen Fehler bei Prodigy gefunden. Das ist irgendwie komisch. Also ich habe bislang immer gedacht, dass das Holodeck so eine holographische Simulation ist und zum Beispiel aber auch mit Replikator-Technologie arbeitet. So, wenn die Spieler was essen oder sowas, ne, dann macht der Replikator halt das Essen und dann essen sie auch wirklich was. So.
Ja, genau. Ja, genau, Punkt.
Wenn Janeway das hier von außen das leere Holodeck sieht, dann scheint das bei Prodigy anders zu sein. Gucken wir mal kurz zu TNG. Das Holodeck ist dann nicht nur ein Raum, in dem du holographische Welten siehst oder dem die dir irgendwie simuliert werden, sondern eine ziemlich ausgeklügelte Kombination aus Hologrammen, Kraftfelder und Replikator-Technologie. Das wird explizit gesagt. So. Und du kannst es auch teilweise sehen, weil das Holodeck kann Dinge erschaffen, die echt sind, die du anfassen kannst, essen, mitnehmen. Mitnehmen zum Beispiel bei Encounter at Farpoint. Ne?
Was da, nehmen die denn mit?
Den Stein. Also hat Data hebt so einen Stein auf und als er das Holodeck verlässt, ist der Stein immer noch in seiner Hand.
Ah, okay, ja.
So. Und er sagt das sogar, I picked up a small rock, it is real. Also die reden da ja noch über das Holodeck, weil es ist die erste Folge, in der das Holodeck vorkommt.
Ja, ja klar. Mhm.
Oder Pulaski sagt während einer Sherlock Holmes Simulation, the food and the drink is replicated just like anywhere else on this ship. Also sie sagt wortwörtlich, dass das alles da repliziert wird. Also wenn du im Holodeck ein Burger isst, dann ist er auch wirklich da und du hast nachher Bauchschmerzen. So. Ne? Also das passiert.
Okay, ja.
Und wie du sagst, hier ist ja auch nochmal die Erweiterung drin. Ne? Das ist zum ersten Mal, es ist auch spannend, dass wir Prodigy dafür brauchen, um das zu erklären. Aber Rock sagt ja, und das Holodeck arbeitet mit Motion Floor Tracking und Visual Horizon Manipulation. Ne? Mhm. Womit dann klar ist, warum es plötzlich so aussehen kann, als ob jemand irgendwie, keine Ahnung, 500 Meter weit weg ist. Ne? Das ist halt Manipulation deiner Sinne.
Ja.
Aber du bewegst dich halt trotzdem durch eine Landschaft und bist in einem physischen Raum. So. Die Methode übrigens, also die beiden Begriffe stammen aus The Next Generation Technical Manual.
Okay. Ja,
das hat Rock offensichtlich gelesen.
Ne? Natürlich, klar. Also ja, Rock hatte ja Zeit, wie wir wissen. Ne?
Genau. Also das Holodeck erschafft eine perfekte Illusion. Du siehst Hologramme, du berührst Kraftfelder, die sich wie echte Objekte anfühlen. Manchmal bekommst du echte Dinge aus dem Replikator. So, siehst du in Chip in a Bottle, siehst du in, keine Ahnung.
Ja.
Picard sagt irgendwann, everything you touch is solid, the walls are real, but they are not. They are just projections, force fields made solid by the power of the computer. Originalzitat aus Ship in a Bottle.
Mhm.
So, mit der, diese Moriarty-Folge.
Ja.
Was Prodigy hier aber zeigt, in diesem Kontext, zumindest interessant, von außen sehen wir das Holodeck als leeren Raum, während die Crew innen eine komplette Simulation erlebt.
Ja.
Das könnte man jetzt so interpretieren, dass der Fokus eher auf der Manipulation der Sinne liegt, also alles so drauf ausgelegt ist, den Nutzern vorzugaukeln, sie seien in einer anderen Welt. Und meine Frage ist, passt das noch zum TNG-Bild? Oder Clara hat Rock-Eiscreme gegessen?
Die sind ja auch enttäuscht, als sie hören, dass es nur holographische Eiscreme war, ne?
Ja.
Also ich meine, das würde ja keinen Unterschied machen, weil wenn sie, also wenn wir jetzt dem TNG-Bild folgen, so wie ich es verstanden habe, dann wäre das ja im Prinzip die gleiche Eiscreme gewesen, die sie auf dem Holodeck gegessen hätten oder die sie aus dem Replikator in der Messhall gezogen hätten quasi.
Ja, genau.
Dann gäbe es keinen Grund zur Enttäuschung.
Richtig.
Es ist schwierig. Deswegen, ja, also, ja.
Hat Prodigy hier eine andere Technologie? Also hat die Protostar eine andere Technologie? Oder hat Prodigy nicht verstanden, was TNG uns erzählen wollte? Dagegen spricht, dass Rock original aus dem Technical Manual zitiert.
Ja.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das deuten soll hier.
Ja, es ist tatsächlich einigermaßen schwierig. Weiß ich auch nicht so genau.
Und wie können die dann wirklich Schmerzen verspüren? Und wie können Sicherheitsprotokolle außer Kraft gesetzt sein, wenn doch da eigentlich nichts drin ist?
Ja, und wie, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, tatsächlich, weil es gibt ja auch Programme, wo verschiedene Menschen in verschiedenen Orten sind. Ne? Also es gibt ja in TNG, ich glaube auch mehrfach, die Situation, dass jemand das Holodeck betritt und jemand anderen sucht. Ja.
Ja.
Und wenn das jetzt dem Janeway-Bild folgend wäre, dann müsste er ja eigentlich nur das Holodeck öffnen und dann steht die Person da im Raum.
Ja. Ja, beziehungsweise vielleicht in dem Moment, wo er es öffnet, ist vielleicht die Simulation auch für ihn da. Aber man könnte zumindest einfach reingucken.
So. Ja, offensichtlich.
Und also ich glaube, dass das ein Fehler war.
Ja.
Oder vielleicht kann das auch nur Janeway die Simulation abstrahieren.
So generell frage ich mich natürlich auch, wie macht das Holodeck das? Also wenn ich jetzt laufe zum Beispiel, ja, ich laufe lange geradeaus, dann müsste ich ja irgendwann gegen eine Wand laufen. Wie schafft
das? Motion Floor Tracking, Visual Horizon Manipulation.
Das heißt, der Horizont wird so, oder es wird mir so vorgegaukelt, dass ich die ganze Zeit im Kreis gehe irgendwie. Und im Zweifel auch mit keiner anderen Person zusammenstoße, die auch im Raum ist. Weil es muss ja auch funktionieren für mehrere Personen, die an verschiedenen Orten sind. Ne? Sonst müsste man ja immer zusammenbleiben im Holodeck.
Ja, richtig. Aber du kannst ja jetzt quasi ja, du kannst ja ganz virtuelle Laufbänder kurz haben. Das heißt, du bewegst dich auf diesen virtuellen Laufbändern, läufst und das Visual Horizon Manipulation macht dann auch für die anderen, dass du dich von ihnen entfernst. Aber eigentlich hast du dich nicht entfernt. Du stehst eigentlich noch relativ nah beieinander.
Okay, das kann ich mir noch so halbwegs vorstellen. Ja, es ist, also keine Ahnung. Es bleibt schwierig.
Ja. Ich glaube ja auch, dass wir so ein Holodeck niemals bekommen werden. Wir werden dann eher so ein Holodeck bekommen, wo tatsächlich man sich halt nicht so weit bewegen kann und dann die Szenen immer auf sehr, sehr kleinem Raum spielen, wie bei bei allen Szenen, die wir jetzt irgendwie in der AR-Wall bei Discovery haben, wo die Szenen genau. immer quasi auf so kammerspielartig sein müssen, weil sie sich nicht weiter entfernen können.
Ja, ja. Aber so eine AR-Wall hätte ich nichts gegen im Keller.
Ja, dann lass doch eine mal installieren.
Ich habe keinen Keller.
Na klar, das Studio ist im Keller.
Das stimmt allerdings, ja. Das wäre geil, oder?
Ja, wir müssen das einfach mal machen. So Real-Life-Guys-mäßig, ne? So, keine Ahnung. Oh, das wäre geil, eine AR-Wall im Keller zu haben. Ja, müssen wir einfach machen. Müssen einfach eine hinbauen.
Ja, dann lass uns eine bauen. Ja, ist gar kein Problem. Bauen wir eine AR. Das kostet wahrscheinlich überhaupt gar kein Geld.
Ja, das, keine Ahnung. Crowdfunding. So.
Well.
Wir gehen ins erste Holodeck-Programm, nämlich in Zeros Lieblings-Holodeck-Programm, dem Cellar Door Society. Also der Cellar Door Society.
Ja.
Was ja schon insgesamt ein bisschen nerdig klingt. Ein Detektivspiel, wo man Mysterien à la Sherlock Holmes lösen muss.
Endlich wieder ein Detektivspiel auf dem Holodeck.
Was sagt dir der Begriff Cellar Door?
Nichts. Geschlossene Tür? Nee, keine Ahnung.
Kellertür.
Cellar, ja.
Hast du das nicht, hast du Donnie Darko gesehen?
Ja. Ich glaube schon. Boah, das ist aber sehr lange her. Wann war denn das? Anfang der 2000er, ne?
Ja, 2001, genau.
Wahrscheinlich war es dann irgendwann, ja.
Cellar Door ist super spannend. Ne? Heißt einfach nur Kellertür, also nichts Außergewöhnliches. Aber das Faszinierende daran ist, dass viele LinguistInnen und SchriftstellerInnen diesen Ausdruck für einen der schönsten englischen Ausdrücke halten. Rein vom Klang her.
Okay.
Also lass es dir auf der Zunge zergehen.
Cellar Door. Ja, okay.
Das hat diese weichenden, fließenden Laute, klingt irgendwie melodisch.
Versuchst du mich gerade irgendwie zu beeinflussen und dann passiert gleich irgendwas? Oder ich habe irgendwie das Gefühl, ja.
Und der Erste, der das festgestellt hat,
ja.
war ein sehr, sehr bekannter Linguist, den du kennst.
Austin.
Nee?
Nee.
Oh, okay. Der hat sogar ein Essay über den Begriff geschrieben. Das ist ein Mensch namens John Ronald Royal Tolkien.
Ach, guck mal einer an, der. Ein natürlich auch ein englischer Linguist.
Ist, natürlich. Ja.
Interessant, okay.
Der hat gesagt, Cellar Door ist eine der schönsten Klangkombinationen der englischen Sprache. Vor allen Dingen, wenn man es losgelöst von seiner eigentlichen Bedeutung betrachtet.
Okay, ja.
Aber der Tolkien war halt auch Sprachnerd und dann kannst du irgendwie auch die Schönheit von Wörtern und Lauten kannst du drüber nachdenken, unabhängig von deren Inhalt.
So. Absolut, ja, wenn man das möchte, kann man das bestimmt machen, ja.
Und in Donnie Darko wird das dann nochmal populär. Da gibt es in einer Szene eine Lehrerin, die das zitiert quasi. Die sagt, Cellar Door wird von SprachwissenschaftlerInnen als einer der schönsten Ausdrücke in der englischen Sprache angesehen. Und sofort war das neue Publikum auch wieder reingeholt, wobei das jetzt nicht mehr das neue Publikum ist. So.
Ja, geil. Okay, verstanden.
Also bei Cellar Door geht es wirklich ausschließlich um den Klang des Wortes und die Bedeutung ist völlig egal.
Okay, aber das passt doch eigentlich ganz gut hier in diesem Fall, weil es soll ja auch nur irgendwie so eine gut klingende, was auch immer, Gemeinschaft sein und alles andere ist eigentlich egal.
Ja. Dell ist wenig begeistert von dem, was sie jetzt tun sollen, aber was bleibt ihnen übrig? Sie stecken fest, also los geht's mit der Rätseljagd.
Etwa ein altes Buch zurückgeben, was schon lange abgelaufen ist. Müde Gag ist Dell, auch drin, ja.
Dell ist ein Advanced Human, der im späten 24. Jahrhundert lebt und unseres Wissens nach einen Großteil seiner prägenden Zeit auf einer Strafkolonie verbracht hat.
Ja.
Woher weiß der Mann, was ein überfälliges Bibliothek ist?
Okay, das war eine völlig berechtigte Frage, ja. Genau. Es ist ja auch wirklich, das ist ein Problem aus einem anderen Jahrtausend quasi, ja.
Ja, genau. Aber gut. Zero erklärt stolz, dass sie immer dann rauskommen, wenn sie das Rätsel lösen.
Ja.
Er hat das nämlich schon öfter gemacht, zum Beispiel mit The Case of the Phony Pharaoh oder The Case of the Biting Ghost. Keine Ahnung, worauf das Anspielung war.
Ja.
Aber wir haben ja schon so ein bisschen eine Gamer-Folge hier. Jetzt habe ich mir immer mal überlegt, welches Genre haben wir denn hier
mit
Zero's Cellar Door Society?
Point and Click, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Oder so Puzzle Mystery, das gibt's natürlich auch.
Ja, aber klar. Ja, ja.
Point and Click wäre auch meine erste Idee. Was kennst du da so?
Point and Click? Ja, wo soll ich denn anfangen? Bei den Müttern und Vätern der Point and Click Adventure damals von LucasArts.
Mhm.
Ist ja völlig egal, welches man da nimmt. Monkey Island.
Guybrush Threepwood,
ja.
Ein mächtiger Pirat.
Ein mächtiger Pirat, nicht, genau, ja. Aber das war natürlich schon, das war ganz großes Tennis, aber auch all das, was da schon davor passiert ist. Ich meine, das war noch nicht so, Da war Videospiel noch Special Interest, ne? Aber sowas wie Maniac Mansion oder Day of the Tentacle war, glaube ich, so der erste richtige Kracher. Das war so, wo
Day of the Tentacle war auch richtig weird.
Ja, das war richtig weird. Aber es hatte auch witzige Momente.
Ja. Ja. Und dann, wie hieß nochmal das deutsche Point-and-Click-Adventure?
Das deutsche Point-and-Click in welches?
Dieser Typ, der in Frankreich irgendwie irgendwas mit seiner Freundin. Baphomets Fluch, genau.
Ah, okay. Das war aber viel später.
Das war
in den 90ern, oder?
Ja, aber frühe 90er. Also das erste Baphomets Fluch war, glaube ich, frühe 90er.
Ja, okay.
Professor Layton wäre sowas Modernes, das so ein bisschen ist wie Zero's Programm.
Da gab es da noch irgendwie irgendwas mit Dark. Alone in the Dark, war das nicht auch eine deutsche Produktion?
Das kann sein. Ja, ich glaube schon. Ja, genau. Ja, natürlich kommt prompt um Mitternacht ein mysteriöser Brief an.
Nee, und zwei, oder? Nee, drei. Nee, also
drei. Kommt, drei.
Ja, oder vier. Nee, hinter sind es vier Dokumente, glaube ich. Aber es sind zwei Briefumschläge oder so, ne?
Und man braucht drei, um sie übereinander zu legen.
Nee, das
macht alles keinen Sinn.
Wenn
man die auf jeden Fall übereinander legt, dann hat man das Rätsel. Es geht nämlich um The Case of the Lost Skeleton Key.
Und was sonst?
Klassische Skelettschlüssel.
Ja. Gibt es übrigens auch. Ja, aus Zelda zum Beispiel. Da schließt sich der Kreis.
Ah ja, okay. Ich habe den The Mystery is a Feed Gag nicht verstanden. Kannst du mir den erklären?
Habe ich auch nicht verstanden. Mystery weiß ich nicht. Hat es was mit Füßen zu tun? Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, Zero wiederholt dann auch nochmal. A Feed, verstehst du? Habe ich leider nicht verstanden, nee.
Wer kann ihn uns erklären?
Ja, ich hoffe irgendwer.
Schreibt an witzeerklären@discoverypanel.de.
Danke. Also Zero sagt dann auf jeden Fall nochmal, der Schlüssel liegt im Herzen des Rätsels und Jenkins sagt, cool, dann finden wir ihn und hauen ab. kurzer Verweis, einige der Buchstaben, die erscheinen, wenn man die Seiten übereinander legt, scheinen dieselbe Schrift zu haben wie das Langstrecken-Shuttle Vulkan aus Star Trek, der Film. Nur kurz, ich weiß nicht genau warum. Und irgendwer im Internet hat das plötzlich so gezeigt, dass das dieselben Buchstaben sind.
Okay.
Keine Ahnung, wer da was hinweist. Keine Ahnung, verstehe ich nicht so.
Das ist wirklich schräg, ja, okay.
Zero verweist auf jeden Fall auf Deduktion. So.
Ja.
Was sagt dir Deduktion?
Oh, es ist so ein wichtiger Begriff aus der, weiß ich nicht.
Nicht hilfreich bislang, aber vielleicht kommt noch was, wer weiß das.
weiß ich nicht, könnte ich jetzt nicht definieren. Ich könnte hier gerade auch keinen Kontext, wo man Deduktion, denn manchmal gibt es ja so Worte, die kann man im Kontext irgendwie halbwegs sinnvoll benutzen, vor allen Dingen halbwegs sinnvoll benutzen. Deduktion, tell me.
Wichtiger Begriff aus der Wissenschaftstheorie, ich freestyle jetzt mal ein bisschen, Wissenschaftstheorie ist im 20. Jahrhundert mit einer völlig neuen Perspektive ausgestattet worden, quasi durch jemanden wie Karl Raimund Popper, der gesagt hat, naja gut, Wissenschaft ist bislang immer induktiv vorgegangen.
Ja.
Und da gibt's ein Problem. Induktive Vorgehensweise heißt, du guckst dir irgendwelche Phänomene an, bildest daraus eine Theorie und guckst dir dann weitere Phänomene an, um diese Theorie zu bestätigen und empfindest das dann als Beweis. So. Also keine Ahnung, du bildest die Theorie durch Beobachtung, Schwäne sind weiß. Ne?
Ja.
So, und dann guckst du halt weiter und guckst weiter und guckst weiter und sagst irgendwann, okay, ich habe bewiesen, Schwäne sind weiß. So. Mhm. Popper sagt, da ist ein Problem.
Ja.
Weil das ist kein Beweis. Weil, wenn du induktiv vorgehst in der Wissenschaft, dann hast du immer die Möglichkeit, dass irgendwann quasi deine Theorie, dass dein Beweis fällt, weil irgendwann kann ja tatsächlich mal ein schwarzer Schwan zu sehen sein und dann ist deine Theorie, dass alle Schwäne weiß sind, Kappes. So.
Ne? Ja, klar. Das ist natürlich ein Problem, wenn du irgendwie 20 Jahre lang deine Wissenschaft darauf aufgebaut hast, dass Schwäne weiß sind.
Genau. Und der Anspruch von Wissenschaftstheorie ist ja, Wissenschaft möglichst so aufzubauen, dass du nicht durch irgendwelche Einzelbeobachtungen zerstört wirst. Wobei Popper dann vorschlägt, dass Wissenschaft komplett neu denken muss, nämlich quasi deduktiv vorgehen. Das heißt, eigentlich ist völlig egal, woher die Theorien kommen, die müssen auch nicht aus der Beobachtung kommen. Du kannst einfach eine Theorie haben und das Ziel von Wissenschaft sollte sein, und so ist eigentlich moderne Wissenschaft auch konstruiert, dass du deine Theorie widerlegst. So.
Mhm.
Solange du sie nicht widerlegst, solange du mit Experimenten und Beobachtungen, was auch immer, quasi diese Theorie nicht widerlegst, ist diese Theorie bewährt. So. Aber laut moderner Wissenschaftstheorie kannst du eine Theorie nicht beweisen. Also außer in der logischen Wissenschaft ist klar, ne, oder in der Mathematik,
ja.
Aber halt nicht irgendwelche in Wissenschaftsformen, die irgendwie mit sinnlicher Wahrnehmung zu tun haben.
Okay.
Da kannst du nur vom Allgemeinen aufs Spezifische schließen. Das heißt, du nimmst einen allgemeinen Satz irgendwie, alle Schwäne sind weiß, und dann kannst du darauf schließen, dass du wahrscheinlich den Schwan, der gleich um die Ecke kommt, dass der auch weiß ist.
So. Ja.
Aber du musst dir immer klar sein, dass es nur eine Theorie ist und die nur bewährt ist und jederzeit kann diese Theorie quasi gebrochen werden. Und das hat mittlerweile in der wissenschaftlichen Sprache hat es mittlerweile auch ganz viel Anklang gefunden im Prinzip. Deswegen spricht man zum Beispiel von der Evolutionstheorie oder von der Gravitationstheorie oder sowas. Ne?
Ja.
Man spricht ja nicht von Beweisen.
Evolutionsgesetz oder Gravitationsgesetz.
Genau. Ja. Genau. Man spricht da nur noch von Theorien. Nicht, weil man nicht glaubt, dass diese Theorien sehr, sehr bewährt sind und sich im Prinzip immer wieder bewähren werden, sondern
ja.
Weil man theoretisch in der Naturwissenschaft gar nicht mehr von Beweisen sprechen kann mit dieser Perspektive.
Das ist krass. Okay.
So. Und Zero erwähnt das hier auch, also Zero erwähnt das hier nicht aus einem wissenschaftstheoretischen Sinne, sondern weil Sherlock Holmes quasi der Meister der Deduktion war. Der hat immer genau das gemacht. Der hat quasi gesagt, wir schließen vom Allgemeinen auf das Spezifische.
Mhm.
Also ich versuche meine Theorie, die ich irgendwie mir gebildet habe, anhand von Anzeichen irgendwie sich bewähren zu lassen. Und dann haue ich die auch irgendwann raus. Und meistens ist sie dann so bewährt, weil schon so viele Anzeichen irgendwie dafür gesprochen haben und weil ich andere Theorien verworfen habe, weil da irgendwas gegengesprochen hat, dass ich dann auch richtig liege. Sieht man in dieser Sherlock-Serie von der BBC total gut. Also dann irgendwie folgert halt irgendwie, ja, eine verkratzte Uhr, das spricht für mich dafür, dass du in Afghanistan warst. So, weil halt ganz, ganz viele verschiedene Aspekte irgendwie zu dieser Theorie, die sich diese Theorie bewähren lassen.
Ja, verstehe.
Ja.
Sehr interessant, ja. Und damit ja auch sehr passend.
Total passend. Also total passend zum Sherlock Holmes Stil hier und grundsätzlich, ich bin auch Fan davon, dass man Wissenschaft wirklich so betrachtet, dass es eigentlich deduktiv vorgehen muss und eben nicht induktiv.
Hm. Ja. Ja, verrückt. Da kann man mal eine Minute drüber nachdenken.
Vor allen Dingen, weil du damit mit dieser Betrachtungsweise alle Verschwörungstheorien sofort aushebeln kannst. Weil Verschwörungstheorien sind meistens so aufgebaut, dass du sie nicht widerlegen kannst. Und das Ziel einer deduktiven Wissenschaftstheorie wäre ja, Theorien zu widerlegen. Und wenn du sie nicht widerlegen kannst, dann kannst du damit sofort sagen, ja gut, aber wenn ich deine Theorie nicht widerlegen kann, dann ist sie halt auch nicht wissenschaftlich.
Ja. So.
Ja, das finde ich an der Stelle immer total schön. So. Es öffnet sich dann plötzlich unvermittelt eine Tür.
Ja.
Mit Rockmusik. Da sagt schon, oh cool, wir haben Soundtrack. Und zack, stehen sie mitten in Jenkins Pock persönlichem Stressabbauprogramm, eine düstere Gasse voller Telluride-Biker, die alle wie Dr. Noam aussehen.
Ja, das würde uns ja noch ein bisschen verfolgen.
Ja.
Genau, ich habe tatsächlich auch gedacht, wir werden jetzt irgendwie einen Moment lang bleiben in dieser Atmosphäre, ne, und werden jetzt irgendwie ein Rätsel lösen. Ich war kurz ein bisschen überrascht, aber gut, ja. Ich habe dann mich adaptiert. Genau.
Mussten wir halt.
Ich hätte es auch ganz schön gefunden, wenn man ja, ne, ich meine, es gab ja so schon viele Rätselfolgen hier, ne, und hier, ne, Sherlock Holmes oder hier, wie hieß der, Dixon Hill, ne?
Dixon Hill, genau.
Es gab ja so viele schon so Detektivfolgen. Ich hätte mich jetzt auch mit einer Detektivfolge abgefunden, aber nein, so war es ja dann doch nicht.
Genre hier von Jenkem Pocks Lieblingsspiel?
Ja, Beat'em Up.
Ja. Am ehesten, ne? Also so wie Street Fighter, Double Dragon und so weiter. Tekken.
Ja. Ja, ich war ja Street Fighter Kind. Du warst wahrscheinlich eher Tekken Kind, ne?
Ich habe das alles nicht gespielt, keine Ahnung. Ich war
Street Fighter war witzig. Ja. Nee, ich war auch nicht deep into, aber ich habe irgendwann, ich glaube, wir haben Street Fighter von irgendeinem Freund geliehen und hab's dann mal weiter gespielt und fand's irgendwie ganz witzig.
Wir haben das immer irgendwie mal gespielt, wenn so, wenn ich bei irgendeinem Freund zu Hause war oder sowas und der hatte dann Street Fighter oder Tekken oder was auch immer. Das fand ich dann immer auch ganz, ganz witzig, irgendwie auf diesen Knöpfen rumzudrücken, aber und dann irgendwie manchmal auch zufällig irgendeine Kombination auszulösen oder sowas. Aber also habe ich nie zu Hause gehabt, weil ich dann auch wirklich, also gerade allein fand ich es dann doch sehr, sehr langweilig.
Ja, man konnte halt dann diese ganzen Kombinationen üben. Das war schon ganz witzig, wenn man dann irgendwann, also ich konnte dann irgendwann eine dieser Figuren, ne, und dann konnte ich halt diese ganzen Special Moves, also nicht alle, aber so ein paar, und dann hat das schon irgendwie Spaß gemacht, wenn man sich so ein bisschen reingenördet hat. Aber eigentlich ging es ja dann wirklich im Endeffekt nur darum, zum richtigen Zeitpunkt möglichst die richtigen Tastenkombinationen zu drücken. Das ist
ja.
Ne? Ja. Aber gut.
Natürlich, gibt es sofort Prügel. Jenkem geht in den Ring und schmeißt einen Gnomen nach dem anderen zu Boden, bis, oh Mist, er merkt, dass die Sicherheitsprotokolle abgeschaltet sind.
Er sagt vorher noch so, hey, ist doch gar kein Problem, mir kann nichts passieren, die Sicherheits... Gusch.
Ja. Genau. Bedeutet echte Schläge, echtes Zahnweh. Ist nicht ganz so schlimm, weil Rock Tuck mit einem ordentlichen Rock Smash quasi die erledigt, und Martial Arts Murph ist ja auch immer da. Aber grundsätzlich ist das schon ein Problem, dass die Sicherheitsprotokolle ausgeschaltet sind. Deswegen versucht Janeway, die auch von außen wieder einzuschalten. Mhm. Mit Dells Befehlcode. Ist dir etwas an diesem Befehlscode aufgefallen?
Es war ein X drin und ein 386 oder sowas. Ich musste an Computer denken, aber ansonsten nein.
Völlig zu Recht musstest du an Computer denken. Das ist nämlich eine sehr, sehr weitreichende Gaming-Referenz gewesen.
Okay.
Der Befehlscode ist nämlich GB64N32X. Was ein Verweis erstmal auf den Gameboy ist.
Ach was.
Dann aufs Nintendo 64 und dann noch auf Sega Genesis, nämlich 32X.
Ah. Das ist ja witzig. Okay, das heißt, sie haben hier die Gamer-Episode wirklich sehr etabliert.
Ja, also definitiv. Also das ist auch keine, das ist auch nicht nur unser Eindruck gewesen, es geht hier tatsächlich um Gaming.
Ja.
Okay, sie schafft es nicht, die Sicherheitsprotokolle auszuschalten, oder ja, zumindest sagt sie das nichts mehr drüber, und dann bringt ein Tattoo auf einem der Gnomes ihnen den nächsten Hinweis, ein Skelettschlüssel auf seiner Brust. Der Fall geht weiter, denn über das Tattoo landen sie im Key Club, einem Schwarz-Weiß-Noir-Programm, das offenbar von Murph stammt.
Skeleton Key Club, glaube ich sogar, oder? Steht da nicht sogar Skeleton drüber?
Skeleton Key Club, ja, genau. Schwarz-Weiß-Noir-Programme kennen wir auch schon, ne? Captain Proton. Oder diese Bankraub-Vorspielsimulation, die Dr. Tiana und Chex immer wieder zusammenspielen, ne?
Ja, oder hier auf DS9 ist der, wie heißt er noch gleich? Der Entertainer, ist es nicht auch immer schwarz-weiß?
Nee.
Nee? Schade.
Nein, James Darren übrigens, Rest in Power,
ja.
Der letzte Woche verstorben ist.
Das ist erst letzte Woche gewesen. Ach krass, okay. Mhm.
Ja, während wir jetzt aufnehmen, war es schon vor 3 Wochen, aber ja, letzte Woche.
Ja, okay.
genau. Nee, Vic Fontaine war in Farbe.
Okay, ja, gut. Ja.
Ich mag aber nicht ausschließen, dass ich irgendwelche Holodeck-Programme, die in Schwarz-Weiß waren, noch vergessen habe.
Dixon Hill, war Dixon Hill nicht in? Nee, auch nicht.
Nee, Dixon Hill war auch Farbe.
Ja, war auch Farbe.
Also mit Filter, aber schon Farbe.
Ja.
Murph stiehlt sich auch sofort den Auftritt, Hut auf, Mikro in der Hand und los geht's mit Jazz. Also angekündigt natürlich von einem weiteren Gnome, ne?
Ja.
Und Murph singt oder lip-singt zumindest einen alten Jazz-Standard. Mr. Murphy, no shoes, the Sinatra of Space.
Ja, Irritationen machen sich breit, also nicht nur bei den Zuschauenden, sondern auch in der Gruppe selber. Ne? Kann Murph jetzt sprechen plötzlich oder doch nicht? Oder ist er nur wirklich gut in Lip-Sync? Was ist denn jetzt die Wahrheit?
Also, ich würde ja sagen, dass es Lip-Sync ist.
Ja. Ne?
Und dass er Playback singt.
Ja.
Unabhängig davon deutet aber die Tatsache, dass er tanzen kann, den Anschein erweckt zu singen, obwohl er es nicht tut.
Ja.
Meiner Meinung nach. Oder einfach auch ein reguläres Holodeck-Programm hat, deutet schon darauf hin, dass er bewusster ist, als
ja.
wir bisher vielleicht geglaubt haben.
Ja. Ja, es steckt mehr in Murph als genau. Also, ich meine, irgendwie war es ja klar, ne? Also, ich glaube, da kommt noch irgendein größerer Reveal.
Und wenn er sich jetzt so bewusst ist, dann denken wir an die letzte Folge, wo er die Romulaner aus dem aufsteigenden Weltraumlift geworfen hat. Und dann scheint er sich auch seiner Konsequenzen bewusst zu haben. Es ist also, Murph ist ein eiskalter Killer. Kann man ja was sagen.
Ja, okay, wenn du das so sagen möchtest. Ja.
Das Lied, das Murph hier lippensynchron vorträgt, ist Smile and Forget It von Troy Klein. Was würdest du sagen, was ist das für ein Genre, dieses Spiel, das sie hier spielen?
SingStar?
Ja, oder? Just Dance, SingStar, ja. Irgendwie sowas.
Sowas,
ne?
Ja.
Musik- und Rhythmusspiel. Ich habe keine Ahnung, wie nennt man das noch denn?
Weiß ich auch nicht so genau. Gibt's da ein Genre für? Musical Games, ne? Weiß ich.
Ja, schön auf jeden Fall. Ne?
Ja, also es, wirkt sehr ungewohnt.
Ganz gelassen, ja.
Auf jeden Fall.
So, während die anderen in der Bar jetzt nach dem Schlüssel suchen und Murph singt, schnappt sich Gwyn einen Tee und steht plötzlich einem holographischen Barkeeper gegenüber, der wie ihr Vater aussieht. Also.
Und ehrlich gesagt, nimmt sie das einigermaßen gechillt hin, ne? Also, ich fand den Moment ein bisschen gruseliger als sie, hatte ich so das Gefühl.
Na ja, aber ich meine, im Endeffekt haben die jetzt alle gecheckt, okay, wir sind in einem Holodeck und wir haben das nie verlassen. Und sie weiß ja, dass ihr Vater Teil des Holodecks ist.
Ja.
Weil da waren wir ja selber alle zusammen drin. Also diese Aufzeichnung von den Geschehnissen auf dem Planeten da,
ja.
Ne, mit Zero kommt und überstrahlt alles.
Ja.
Das war ja auch im Holodeck. Das heißt, ihr Vater ist Teil des Holodecks. Ja.
Hm. Ja, aber ist er wirklich Teil des Holodecks? Na gut, sie haben es nochmal irgendwie dann auch gezeigt. Aber also, ich meine, ich werde ja nicht automatisch Teil des Holodecks, nur weil ich mich im Holodeck bewege, oder? Also es sind ja jetzt nicht alle, die da jetzt gerade irgendwie durchs Holodeck laufen, automatisch Teil des Holodecks.
Ja, aber er ist ja von Anfang an auch nett und deswegen sagt Gwyn dann halt auch, okay, ja, offensichtlich weird, aber... Ja.
Nein, ich meine nur gerade, also ist das so, wenn ich die Datenschutzerklärung vom Holodeck akzeptiere, das ist eher so meine Frage, und mich dann ins Holodeck hineinbegebe, werde ich dann quasi holodeckisiert? Also gibt's dann direkt eine Holomatrix von mir, ein Holo-Abbild von mir? Wird das automatisch erstellt? Muss man das machen? Oder hat's andere Gründe, warum der Diviner jetzt auch ein Holo-Abbild hat?
Ja. Gute Frage. Also ich glaube, wir sind ja in Post-Privacy Star Trek. Ne?
Ja,
das heißt, ich glaube, dass sowieso ja alles auf den Brücken und sowas wird ja aufgenommen. Wir können uns ja auch hier uralte Aufzeichnungen von Chakotay auf der Brücke angucken,
ja.
Und was auch immer. Ich glaube, dass dem Holodeck das reicht, um dann eine Simulation quasi von der Figur zu schaffen. Und du musst halt das, also was unterschreiben, ne? Ich glaube, du musst da nichts unterschreiben. Ist halt Post-Privacy. Das ist halt so. Also wenn du dich da irgendwo im Rahmen der Sternflotte aufhältst, dann wird es halt gescannt und kannst holodeckisiert werden. Und zur Not auch missbraucht von Quark dann, der da irgendwelche, der dich zur Lustsklavin macht oder sowas.
Ja. Schöne Grüße an Kira.
Ja, genau. Oder Dex, war es nicht Dex eher?
Was Dex?
Ich glaube, Kira war doch mit der Spiegeluniversums-Kira. Die war doch so queer.
Ah, ja, ist genau. Aber gab es da nicht mal so einen Fall, wo er. Also er war ja auch in love mit Kira, ne? Hat er sich nicht irgendwann mal Kira gebaut? Ah, ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube, es war eher Dex.
Das war eher Dex. Ah, nee, stimmt, er war in love mit Dex. Also das ist mein Denkfehler. Ja.
Erstmal, Gwyn trinkt ja einen Jinja-Tee.
Ja.
Kennen wir einerseits von den Jinja-Sticks, ne? Diese auf der Promenade in DS9 gab, ne? Diese komischen Riesen-Eisleckereien da.
Was auch immer es ist, ne? Also es ist auf jeden Fall irgendwie offensichtlich. Also ich habe ja immer gedacht, es wäre was Süßes, weil das ja da immer die beiden Jungs essen, ne? Aber
würde ich auch sagen.
Ja, also ist der Tee vielleicht auch was Süßes.
Der Tee
ja
steht in einem Buch drin, der ist nämlich direkt aus Ethan Phillips Star Trek Kochbuch. Also Ethan Phillips, der Neelix-Darsteller, der hat ja ein Kochbuch geschrieben und das da steht der Tee drin. Und ich weiß nicht mehr, wo mein Buch ist. Ich hatte das mal, aber ich habe es die ganze Zeit gesucht, ich finde es nicht mehr.
Habe ich das vielleicht? Hast du das mal
gebracht? Hast du das vielleicht? Steht das im Studio oder so?
Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das war mal hier auf jeden Fall.
Es kann nämlich sein, dass uns das mal irgendwer geschenkt hat. Bist du gerade im Studio?
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, es steht bei den Kochbüchern in der Küche.
Möglich. Keine Ahnung. Ja. Ja, also ich glaube auf jeden Fall in Neelix Star Trek Kochbuch ist das Rezept für Jinja-Tee drin. Ja.
Ja, ist ja witzig. Okay. Da müssen wir mal reingucken, woraus das gemacht wird.
Übrigens, die Flaschen, die sind auch geklaut. Die Flaschen, die im Regal hinterm Diviner stehen.
Ja.
Die tragen alle das gleiche Etikett. Und das ist das Etikett, mit dem die Protostar in der Nachbildung von Asylum getauft worden ist.
Ach.
Also hier wird nichts dem Zufall überlassen.
Ja, offensichtlich, meine Herren. Ja.
Welches Genre spielt Gwyn hier gerade?
relaxing, weiß nicht, irgendwie ASMR.
Ich würde schon sagen, die spielt so ein, keine Ahnung, wie man das nennt. Life is Strange und sowas, wie nennt man das denn? Narratives Adventure. Dialogbasiertes Adventure, weiß ich nicht. Irgendwie so?
Also das ist, ach so, weil er auch so Sachen sagt wie, weiß ich nicht, ich kann gut zuhören und bla bla bla.
Genau, geht ja so um Gespräche, emotionale Konflikte und so weiter. Ja.
Aber es könnte ja auch so irgendwie so ein bisschen Selfcare-mäßig irgendwas sein, oder? Es gibt einen Tee und man kann sich ausruhen und runterkommen, hat jemand zum Reden.
Therapy, das Spiel.
Macht doch irgendwie Yoga.
Da gab es doch mal ein Brettspiel, Therapy. Das haben wir früher mal in der Familie gespielt.
Ja, da konnte man sich besser kennenlernen.
Da war doch auch irgendwas mit so Tintenklecksbildern und Knete und sowas. das ist
immer irgendwas mit Tintenklecksbildern. Und dann kommt irgendwer und sagt, dass du ein Problem hast mit deiner unehelichen Cousine. Mutter.
Stimmt immer.
Oder deine Mutter, genau, deine Mutter.
ja, also der Diviner Ödipus. Der Diviner in freundlicher Version. Gwyn nutzt die Gelegenheit für so eine Art Vater-Tochter-Gespräch. Wobei, so halb. Ne? Ja, also,
sie reden aber nicht wirklich miteinander.
Finde deinen eigenen Weg, sagt er.
Ja.
Nett.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein bisschen so ein Allgemeinplatz, aber ja. Ja.
Rock stößt indes unter den Nightclub-Zuschauern auf eine weitere Figur aus dem Delta Heart Hospital. Weird.
Ja.
Was Zero dann auch weiter darüber rätseln lässt, warum sich diese Programme so sehr verbinden. Und weil es immer Programme sind, die unsere Prodigies schon genutzt haben, schließt Zero auch mittlerweile auf Absicht.
Ja, Zero ist da auf jeden Fall der Einzige, das irgendwie drüber nachdenkt, was da eigentlich wirklich los ist, habe ich so das Gefühl, weil die anderen machen irgendwie alle so mit, ne, und ja, genau, laufen so hinterher und so, aber es ist gut, dass jemand die Metaebene im Auge behält.
Aber da muss Zero sich auch nicht wundern, weil Zero hat gesagt, wir müssen das mitspielen, damit wir wieder rauskommen wollen. Ja,
das stimmt natürlich.
Und jetzt spielen ja alle mit und Zero sagt so, Moment, warum spielt ihr denn alle mit?
Ja. Wobei du es gesagt hast, ja. Wobei Zero gesagt hat, spielt doch bitte alle mit, wenn wir das Rätsel am Ende lösen. Und da ging es ja eigentlich nur noch um dieses Detektiv-Game. Dann kommt halt dieser Arc, ne? Also dann kommt der Ausgang quasi. Aber
die versuchen jetzt halt weiter dieses Detektiv-Game zu lösen. Ja. Deswegen suchen sie ja die ganze Zeit nach den Schlüsseln.
Ja.
Irgendwann spitzt sich die Lage im Rest der Bar aber zu, weil auch sie irgendwann auf einen Koffer mit goldgepresstem Platinum treffen.
Ja.
Warum auch immer, so.
Ja, vor allen Dingen, warum sich, wer war es denn da, so, ne? Mischt sich da ein und macht das Ding einfach auf, oder Jamcom macht das Ding einfach auf, ja.
Ja.
Wo ich auch denke, so, okay, die Jungs, die da am Tisch sitzen, sehen irgendwie nicht so richtig vertrauenswürdig auf. Das könnte, also, selbst wenn es ein Spiel ist, ist es vielleicht jetzt gerade, wenn ihr irgendwas anderes findet, ja gut, auf deiner Seite war es ein Koffer, vielleicht. Ja, sollte man noch mal reingucken. Ja, egal. Ich bin unschlüssig.
Ich hätte wahrscheinlich in so einem Spiel auch da reingeguckt. Ja. Sie müssen auf jeden Fall flüchten. Zero rätselt noch, was hier grundsätzlich vor sich geht. Da findet Rock aber schon den nächsten Hinweis, nämlich eine Taste am Piano, die hängt.
Ja.
The missing key.
Aha.
Und wenn man die hochklappt, die Key, öffnet sich eine Klappe im Piano. Und schwupp. Schon geht's weiter. Und zwar in Darls Piratenwelt.
Wow.
Also wir sind auf einem Segelschiff, komplett mit piratenhaften Gnomes als Crewmitglieder. Und Darl lebt seine Captain-Fantasien voll aus. Jetzt darf er hier mal wirklich unwidersprochen Captain sein. Ei, ei, Matrosen, wir suchen nach einem Schatz, nämlich dem Skeleton Key. So. Welche Genre?
Monkey Island. Simulation vielleicht, ne? Irgendwie weiß ich so.
Action-Adventure irgendwie.
Ja, kann natürlich auch sein.
Gab ja in den letzten Jahren so ein paar Action-Adventure, so piratenmäßig, so Assassin's Creed 4, ja. Black Flag.
Ne? Ja, stimmt. Ja.
Oder Sea of Thieves.
Ja. Es könnte in die Richtung gehen, wobei wir sehen ja relativ wenig von dem Spiel, ne? Und wir wissen jetzt nicht genau, ob die Krake Bestandteil des Spiels ist oder einfach nur. Also, ne, es ist ja nicht so, das kann natürlich auch einfach eine Simulation gewesen sein, in der der Captain sich einfach sehr wohl fühlt, weil er die Leute da rumkommandieren kann.
Ja.
Genau. Aber es kann auch in Richtung Action gehen, oder? Es ist vielleicht am Ende beides.
Ich liebe die Reaktion eines dieser Gnomes, als er diesen Befehl gibt. Er sagt einer dieser Gnomes einfach, ich gehe über Bord und guck da nach dem Schlüssel und springt über Bord.
Ja, auf jeden Fall. Also, es ist zielorientiert. Da ist Einsatz.
Ja. Ja. Das hat mir sehr gefallen. Ich mag so absolut sinnlose Nebenhandlungen.
Ja.
Bevor sie sich aber auf die Schatzsuche wirklich konzentrieren können, taucht eine riesige, flauschige Kreatur auf, nämlich Rocktax Sparkle Seahugger.
Ja, wobei so flauschig wirkt diese Kreatur da eigentlich gar nicht.
Aber sie will alle totkuscheln. Das ist nämlich Rocktax Favorit.
Ja.
Rock wirft auch schnell ihre Veterinärkenntnisse in den Ring und diagnostiziert, das arme Ding ist unterernährt, feuerfrei, mit Früchten.
Das war aber auch nicht so viele Früchte, aber okay, das ist so, das ist ein bisschen wie mit Tamagotchis früher, ne?
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, das ist doch das Genre, oder? Tamagotchi oder ja. Nintendogs oder sowas, ne? Also,
ja, genau, Life Simulation oder wie nennt man sowas?
Ja, ja, würde ich sagen, ne? Life Simulation. Mhm. Da habe ich früher total gerne und sehr, sehr lang Creatures gespielt.
Ja, habe ich viel von gehört, aber habe ich nicht gespielt.
Da wurde damals gesagt, dass die eine Form von künstlicher Intelligenz entwickeln.
Oh. Und, haben sie?
Nee, ich glaube nicht. Aber man war auf jeden Fall dran, und um das rauszufinden. Und dann hat man irgendwie, vielleicht können die irgendwann sprechen. Und die konnten auch tatsächlich so Laute machen. Und die haben sich auch ein bisschen verändert, aber sie konnten halt nie sprechen, weil die Technik war noch nicht so weit.
Ja. Aber interessant.
Ja, voll. Jetzt nochmal Creatures rausbringen mit wirklicher künstlicher Intelligenz. Also wenn ChatGPT da irgendwie dabei ist oder sowas. Ne? Also mit so ein Large Language Model und dann sich immer weiter entwickelt. Das, glaube ich, wäre richtig spannend. So.
Ja, wird kommen. Kann ich mir gut vorstellen. Also das wird ja irgendwann, wenn das jetzt weitergeht mit KI, also KI im Game-Einsatz ist ja sowieso irgendwie ein Ding, ne? Also abgesehen davon, dass du halt noch viel intelligentere Gespräche mit diesen ganzen Figuren, die du im Spiel hast, die künstlich erzeugt sind, führen kannst, dann im Zweifel in Zukunft, ne? Aber auch sowas halt, ne, wie diese ganzen Pet-Games irgendwie, wenn du dann so ein Wesen hast, mit dem du dich kümmerst, was dann auch noch, weiß ich nicht, eine direkte Ansprache mit dir hat, so, also wo du dich austauschen kannst, das wird ja alles kommen.
Und ich glaube, ich hätte Spaß dran.
Ja, wahrscheinlich schon. Und dann sind wir auch nicht weit entfernt von Hör, ne?
Ja, ja. Schon. Naja, nachdem sie das Monster besiegt haben, aber mit dem Schiff trotzdem fast untergehen und Murph den nächsten Hinweis mit einem Kompass findet, interveniert irgendwann Zero, sagt, Leute, diese ganze Schlüsselsuche, das war nur Ablenkung. So. Zero macht hier ganz klar den Sherlock Holmes und deduziert, das alles war nie echt. Es war eine gezielte Täuschung, um uns hier festzuhalten.
Mhm.
Und nimmt dann nochmal alle Hinweise irgendwie zusammen und sagt so, ja, das ist jetzt meine bewährte Theorie. Und wer steckt dahinter? Niemand Geringeres als Hologram Janeway.
Das habe ich nicht kommen sehen, tatsächlich. Also ich habe, weiß ich nicht, es gab so ein paar Sachen, die mich schon in dieser Folge überrascht haben. Ja, okay, aber das ist ja auch irgendwie so, ne, in Holodeck-Folgen, dann kann ja alles passieren. Aber das hätte ich jetzt wirklich nicht kommen sehen. Aber ich glaube, das hat ja auch niemand kommen sehen.
Ich habe tatsächlich so ein bisschen drüber nachgedacht, ob Janeway nicht selber das schuld dran ist. Schon relativ früh. Aber ich habe es jetzt auch nicht die ganze Zeit weiterverfolgt und irgendwie gedacht, okay, wann kommt denn der Reveal? So, aber daran gedacht habe ich schon mal ganz am Anfang, als Janeway da so draußen im Holodeck steht. Ob die nicht das selber gemacht hat. Weil
wegen der Perspektive. Zumindest,
ja, genau. Und weil sie es mitbekommen haben muss eigentlich.
Mhm. Ich habe nur gedacht, ich hab bei dem Moment gedacht, als Dahl den Kommandocode einfach hier mal so durch die Gegend wirft, ob das eine gute Idee ist, ne? Weil Moriarty hört ja quasi auch mit im Zweifel, ne? Und aber gut, das kam ja dann alles ganz anders.
Also Janeway wurde von der Living Construct KI manipuliert, um die Crew abzulenken, während das Schiff den Kurs auf die Sternflotte setzt, mit Dahls eigenem Kommandocode. Die Crew ist geschockt und Janeway völlig verwirrt und entschuldigt sich auch, ich wusste nicht, was ich tue, es tut mir so leid.
Ja.
Eine KI, die korrumpiert wurde, um gegen ihren Willen zu handeln, oder beziehungsweise ja, also das ist hat in Star Trek eine gewisse Historie, muss ich sagen.
Okay. Ja, so.
Schon bei TOS mit Ultimate Computer, aber zuletzt, ne, kann man sagen, okay, in Discovery Staffel 2, da war das die Story. Control. Oder bei Lower Decks, ja. Terminal Provocations oder The Stars at Night mit der mit den autonomen Raumschiffen.
Mhm.
So. Aber auch, keine Ahnung, Brothers, ne? Decent, also hier mit Lore, ne?
Mhm.
Oder Equinox bei den Borg. Keine Ahnung, gibt tausende von Beispielen bei Star Trek, wie KI sich gegen die wendet. Und man muss ja sagen, wenn man jetzt diesen Versuch aufgibt, künstliche Intelligenz zu entwickeln, dann wären alle diese Todesfälle aus den vorherigen Versuchen bedeutungslos. Das heißt, wir müssen einfach weitermachen. Dringend weitermachen, KI zu entwickeln.
Wow. Ja gut, ja. So kann man es sehen, auf jeden Fall. Aber es ist ein Punkt, über den man nachdenken sollte. Also auch die Frage, inwiefern dann auch wirklich eine gefestigte KI manipulierbar ist, ne? Also wenn, ne, also ob's immer ein Einfalltor gibt am Ende, aber irgendwie ist natürlich klar, dass du halt ein System, was von Menschen generiert wurde, auch leichter manipulieren kannst, als du dein Gehirn zum Beispiel manipulieren kannst. Und dann kannst du auch wieder die so ethische Fragen aufwerfen, ob es denn tatsächlich am Ende eine Gleichberechtigung geben kann zwischen einem KI-System und einem Menschen, wenn eine KI Bewusstsein entwickeln kann, weil genau, also du kannst einem Menschen vieles vorwerfen, aber dass er komplett fremdbestimmt ist, ohne einen Eigenanteil, ist schwierig.
Ja.
Ja, da gibt es bestimmt und auch Präzedenzen.
Ja,
aber,
genau, aber ne? Bei Menschen ist es halt auch alles nicht so schlimm oft, ne? Weil Menschen so relativ wenig Macht haben, aber KIs haben eine potenziell sehr, sehr große Macht und da muss man halt dann irgendwann drüber nachdenken. Ja. Naja, die Protostar ist auf jeden Fall jetzt schon auf direktem Weg zur Dauntless.
Ja.
sie stehen Nase an Nase mit Janeway, aber alle Steuerungssysteme sind blockiert.
Ja, wegen Janeway.
Wegen Janeway, genau, wegen Holo Janeway.
Ja.
Wir haben die Karte, die den Kurs der Protostar zeigt, die hatten wir kurz gesehen, die führt am Yadala-System vorbei. Das haben wir in Gambit Teil 1 und 2 in Voyager schon gesehen. Also wir sind weiterhin im Delta-Quadranten. Ja, aber jetzt haben wir auf jeden Fall keine guten Aussichten. Der sagt, und jetzt? Und Janeway sagt, sorry.
Hm. Fade to Black.
Ja. Fade to Black, ja.
Dabei, um jetzt gerade hier mal die Stimmung zu zerstören, dieses Cliffhangers, ist mir schon in der letzten Folge aufgefallen, habe ich aber vergessen anzusprechen, ist dir auch aufgefallen, dass da so harte Fade to Black drin sind in den letzten beiden Folgen? So, mhm. So die so fast, weiß ich nicht, die so ein bisschen zucken irgendwie, das ist so, weiß ich nicht. Wo kommt das her? Das war doch vorher nicht da, oder?
Keine Ahnung, vielleicht haben sie darauf vorbereitet, Prodigy in die Syndication zu schicken. Leute, ihr könnt auch alles ausstrahlen. Hier, ja.
Hier könnt ihr ihre Werbung stehen. Wir machen es nochmal ganz deutlich. Wir flackern noch ein bisschen. Also, keine Ahnung, fand ich irgendwie auffällig, die
letzten. Aber mir ist es jetzt auch, mir ist es auch nicht aufgefallen. Aber ich werde mal drauf achten, tatsächlich.
Ja, achte mal drauf. Gut. Kommen wir zurück zu dieser dramatischen Endeinstellung und bleiben noch für einen Moment in diesem Gefühl. Und sprechen über die Folge, oder?
Ja, dann hau mal raus.
Also, eigentlich mag ich ja Holodeck-Folgen ganz gerne, aber es ist auch irgendwie immer klar, dass Holodeck-Folgen eigentlich nicht so richtig weiterbringen. Und ganz ehrlich, wenn man unterm Strich sich anschaut, was jetzt passiert ist in der Gesamtgeschichte, dann ist es ja quasi nur das, was wir jetzt genau in dieser Szene, die wir gerade nochmal emotional festgehalten haben, sehen. Nämlich, dass sich die Grundvoraussetzungen, die Spielregeln einmal geändert haben für die Grundsituation, also dass die Protostar halt jetzt bei der Dauntless ist, so. Ja, das musste man halt irgendwie erklären, wenn man das so wollte. Na, also wenn man die beiden wieder zusammenbringen wollte, musste man natürlich irgendwie erklären, wie man das macht. Und das haben sie irgendwie ganz nett gemacht. Also es ich habe ja irgendwie bei der letzten Folge habe ich gesagt, es ist so ein bisschen so die Pausenfüller-Folge nach irgendwie ein paar actionreichen Folgen, die mir so ein bisschen zu sehr auf die Bremse tritt, vielleicht auch so auch so ein bisschen was so die Spritzigkeit, die Kreativität, was auch immer angeht. Das fand ich bei der jetzt gar nicht so. Also die Stories, die waren schon irgendwie nett und es waren ein paar Überraschungen drin und ich habe auch durchaus Spaß gehabt, aber ich habe tatsächlich hier so ein bisschen das Gefühl gehabt, hier leidet das Format so ein bisschen unter den 22, 21, 23 Minuten. Also mir waren die Stories dann am Ende so ein bisschen zu kurz irgendwie. Also ich hätte mich dann lieber noch ein bisschen tiefer in diese Welten reinfallen lassen wollen, so. Und vielleicht mal einen Moment bleiben oder vielleicht mal ein bisschen was Kniffligeres machen oder so. Also, oder vielleicht noch ein paar Gespräche, aber es wurde ja kaum miteinander gesprochen, so irgendwie jenseits des Problems, was da gelöst wurde. Also irgendwie, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Also ich fand die Folge nicht schlecht. Ich war auch irgendwie ganz gut unterhalten und ich fand sie schon besser als das, was wir letzte Woche gesehen haben. Aber es ist jetzt auch nicht meine totale Highlight-Folge, vielleicht auch, weil sie uns nicht so richtig weiterbringt, aber vielleicht auch, weil das ist ja nicht so schlimm, es gibt ja immer wieder Folgen, die einen irgendwie nicht so richtig weiterbringen in der Storyline, vielleicht auch, weil mir so ein bisschen die Tiefe gefehlt hat, wobei ich viele Ideen wirklich schön fand und unterhaltsam, aber also das Schönste, also viel schöner als die Folge selbst, fand ich jetzt tatsächlich unser Gespräch darüber, weil dadurch ich gemerkt habe, ne, du uns doch mal hier mitgegeben hast, wie viel da am Ende drin steckt, also wie viel Ansatzpunkte wir haben. Aber das hat ja unser Gespräch hatte an vielen Stellen gar nicht so viel mit der Folge zu tun am Ende. Genau. Also unsere Folge hat mir besser gefallen als die Folge Prodigy.
Also unsere Folgen gefallen mir meistens am besten von allem.
Natürlich, so. Es ist das Schönste überhaupt auf der Welt.
Ich sehe es auch so ein bisschen so, dass es also die Folge war für mich wesentlich unterhaltsamer als die letzte Woche.
Ja.
Die haben auch keine Längen gehabt. Also du hast gesagt, eher noch hätte man die einzelnen Sachen vielleicht noch ein bisschen länger ausspielen können, weil es ja wirklich so Schlag auf Schlag, TikTok-mäßig, wir swipen weiter, das ist das nächste Spiel, so keine Ahnung. Ne?
Ja.
Ich fand das aber eigentlich ganz spannend und ich fand die Grundidee, dass die KI die Leute quasi in einen Zustand versetzt, in dem sie nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden können. Das ist natürlich eine super starke Idee.
Ja, klar.
Mein grundsätzliches Konstruktionsproblem mit dieser Folge ist, dass diese Idee viel zu stark ist und sie dann niemals hätten rauskommen dürfen. Weil, also, wenn, also die alle Sicherungen sind ausgeschaltet, ne?
Ja.
Warum sollte man sich die Mühe machen, die Sicherungsdinger zu deaktivieren, wenn der ganze Sinn des Programms darin besteht, die Insassen aufzuhalten und nicht zu verletzen? So.
Ja.
Wenn es egal ist, wenn man sie tatsächlich töten will, warum dann so ineffizient? Du hättest das ganze Holodeck zu einem Fleischwolf machen können. Kein
ja,
Problem.
Ja,
so,
absolut. Ne? Ja, stimmt. So.
Gut, das wäre jetzt nicht Prodigy-like gewesen, aber okay. Ne?
Ja.
So. Und wenn man das alles jetzt mal beiseite sieht, warum schafft es die KI, denen einen Ausweg zu bieten? Also warum gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass sie einen Ausweg finden?
Ja, stimmt.
Das ergibt eigentlich keinen Sinn, so wie die Folge angelegt ist. Das heißt, ich glaube, man hat hier ein riesiges Konstruktionsproblem. Das hat man schon öfter gehabt, ja. Aber hier bin ich irgendwo darüber gestolpert, weil ich gedacht habe, okay, warum kommen die da wieder raus? Das ergibt keinen Sinn, dass die da wieder rauskommen.
Und ehrlich gesagt ja relativ geschmeidig, ne? Zero hat so irgendwie die Idee und kommt zu dem Schluss und dann dauert's.
Wir dürfen einfach nicht mehr mitspielen und dann löst sich plötzlich das Programm auf. Warum?
Ja.
Das ergibt keinen Sinn. Also wenn das Programm sie nicht umbringen, sondern festhalten wollte, dann hätten sie, keine Ahnung, dann hätten sie jetzt verschlungen werden sollen und dann wären sie halt im Inneren dieses Monsters gewesen. Und dann hätten man es irgendwie so auflösen müssen, dass währenddessen Janeway auf die Protostar kommt oder sowas. Aber das wollten sie offensichtlich nicht erzählen. Das verstehe ich ja auch, dass sie das nicht erzählen wollten, aber dann haben sie irgendwie, also dann haben sie ihre eigene Idee unterschätzt. Das Gefühl irgendwie. So.
Ja.
Und das finde ich ein bisschen schade, weil dieses Konstruktionsproblem führt dann am Ende irgendwie zu so einer relativ seltsamen Auflösung eines eigentlich brillanten Mysteriums, das wir natürlich auch schon 20.000 Mal gesehen haben. Das ist nicht die Frage irgendwie, aber trotzdem kann man es ja nochmal erzählen. So. Ja. Also irgendwann war es dann unglaubwürdig leider. So.
Ja, vielleicht ist es vielleicht ist es auch das gewesen, was du jetzt noch ein bisschen besser in Worte fassen konntest, was mich am Ende gestört hat. Also, ne, vielleicht ist es auch irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch das gewesen, was mir zu flach war oder was mir nicht deep genug war. Aber ich glaube, das ist halt so, also die müssen halt diese Geschichte auch irgendwie in diesen 20 Minuten wieder zu einem Ende bringen. Ne? Und ja, also vielleicht hätte man 40 gehabt, dann hätte man so ein Ende vielleicht finden können, aber mit mehr Aufwand halt so.
Ja, und wir sind jetzt auch nicht zuständig dafür, ein besseres Ende zu finden. Also das ist halt deren Job
so ja, an genau.
der Stelle. Und da muss man sagen, okay, den Job, ja, ihr habt natürlich einen Job gemacht, ihr habt diese Situation zu einem Ende geführt und im Endeffekt war es dann Zero schließt durch Deduktion, was hier eigentlich Phase ist, aber dass sich dann das Holodeck auflöst, ergibt rein von dem Ansatz dessen, was da eigentlich gewollt war, keinerlei Sinn.
Ja.
Und das ist irgendwie schade. Aber trotzdem sind wir jetzt hier in einem sehr, sehr spannenden Moment. Und ich bin total gespannt, was denn nächste Woche passiert.
Und es waren ja viele coole Momente drin. Also so ganz allgemein die Prämisse, ne, wir sprechen hier mal über die Videogames der Prodigies oder über die Lieblings-Holo-Programme und spielen die mal durch. Also das, also da fand ich, da war schon irgendwie von der Idee und auch von den Momenten, die sie gezeigt haben, da waren schon viele schöne Sachen bei. Genau, irgendwie halt nur nicht komplett perfekt umgesetzt am Ende.
Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal die neue Folge und besprechen die morgen. nächste Woche.
So machen wir das, in der Hoffnung, dass, ich meine, jetzt haben wir noch 3 Folgen in dieser Staffel, ne? In der Hoffnung, dass es jetzt wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt. Also im Moment ist es so ein bisschen Flaute, kann man mal zusammenfassen, also nicht nur was, ne, also es liegt natürlich einmal damit zusammen, dass sie jetzt gerade die Story einfach nicht weitererzählen, was sie jetzt sehr lange, sehr intensiv gemacht haben. Vielleicht ist es auch das so ein bisschen, was
Ja, sie ziehen ein bisschen in die Länge, ne? Das, ja, das könnte schon irgendwie sein. Ne? Ja. Also die Konfrontation, die muss jetzt irgendwann kommen. Ich bin gespannt, was da jetzt passiert, ja, in den letzten drei Folgen noch.
Ja. Aber auch, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt noch eine Storyline haben, die noch gereicht hat für, weiß ich nicht, die zwei, vielleicht für die Doppelfolge am Ende oder so. Jetzt mussten sie das alles ein bisschen strecken, damit wir auf die 20 kommen. Aber gut, vielleicht geht's ja auch schon nächste Folge weiter. Ich bin sehr gespannt.
Ja, auf jeden Fall habe ich weiter Bock, weil unterhaltsam ist das Ganze.
Das ist es. Und die Figuren sind super und es gibt ja immer noch unzählig diskutierbare und ungeklärte Fragen. Und es bleibt spannend.
Es bleibt spannend. Macht's gut, Leute.
Und tschüss. Vergesst nicht zu kommentieren. Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.